Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute wieder zu Gast, und ich freue mich sehr, Nico von Gear Reference. Hallo!
Wunderschönen guten Tag, Erik. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Ja, mega. Wir haben ja noch Themen vor uns und die Themen gehen uns auch nicht aus. Und deswegen sitzen wir wieder zusammen. Meine Frau hat schon gefragt, so, mit wem nimmst du auf? Mit Nico. Das wird wieder hart, oder? Wenn ich das durchhöre. Das höre ich wieder nur, wenn mir langweilig ist. Am besten, Zitat, baue mich irgendwo ein, weit hinten, damit ich ein Ziel habe. So, okay, ja, ist angekommen. Aber
ja, das ist wieder der Einschlaf-Podcast hier, ja, für alle, die nicht so deep drin sind.
Genau, und ich werde, also der Einschlaf-Podcast, aber ich werde nach einer halben Stunde einfach so boop, machen und dann sind alle wieder wach. So soll es doch sein. Ja, Nico, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geschnackt. Bei dir ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Thema schon hatten, dass dein YouTube-Kanal jetzt gelauncht ist. Du bist jetzt auch bei YouTube zu erreichen. Erzähl mal, wie ist das für dich? Wie ist das für dich jetzt, das zu produzieren und dich selber auch zu sehen vor allem?
Ja, das selber sehen ist immer so ein bisschen so mein Problem, wenn man sich dann so fünfmal im Schnitt und so weiter immer wieder sieht und immer denkt so, oh Gott, ist das schlecht so, ne? Ja. Aber das ist ja nur die eigene Wahrnehmung, weil man sich einfach so oft gesehen hat und dann siehst du auch jeden kleinen Fehler oder so, ne? Guck immer noch mal das Mikrofonkabel raus oder irgendwas. Ja. Aber also ich komme ganz gut durch und für mich ist es jetzt auch schon nicht mehr das Problem auf jeden Fall. Ich habe mich daran gewöhnt. Geil, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Produzieren macht Spaß und so. Und auch allein wieder auf die Ausrüstung einzugehen und so, mir das hier alles so schön zurechtzumachen. Allein die Vorbereitung macht schon Spaß. Mhm. Das Drehen dann auch. Und dann,
super cool. Ey, ich finde das ist so, ich finde das so geil, wie das spreadet. So, der Robert Plotznotz hat einen Kanal, so du hast deinen Kanal aufgemacht und das ist auch mit so einer, also weil es eben auch, haben wir schon drüber gesprochen, wenn du einmal drin bist, macht das so einen Spaß und das auch vorzuproduzieren und zu machen, das ist schon einfach geil, ne? Und deswegen freut mich das, dass das so gut läuft. Willst du schon mal einen Ausblick geben? Also du hattest bisher, lass mich mal, jetzt muss ich überlegen, hilf du mir mal. Also das letzte Video war der Rucksack,
genau.
CIDG, ne?
Nee, genau, der CIDG aus dem Vietnamkrieg.
Davor war
die Eagle Weste Tech V1 NU, also die.
Haben wir da eine Überleitung?
Okay, aber das ist schon mal eine Weste, wir sind im Gamer. Sehr gut. Also die dann ja auch mit dem einen ODA ganz prägnant im Einsatz war und davor das Blackhawk 223 Chest Rig, also dieses ganz einfache, nur mit den Magazintaschen.
Super cool. Also das ist, mich hat schon wieder, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh Mann, ey, wenn der schon so professionell anfängt, weißt du, mein erstes Video sah aus wie, nicht wie scheiße, aber schon so, aber geil, direkt ein geiles Logo, ein cooles Intro irgendwie.
Ja, aber das war ja auch wieder das Problem. Wenn man dann sieht, was du in der Zeit schon gemacht hast, dann denkt man, da kommt man schon viel von lernen. Und denkt, gut, jetzt musst du aber auch schon so ein bisschen, so soll nicht aussehen wie, sondern die haben auch schon ihr Logo, die Musik, die ist so prägnant, da musst du auch irgendwas machen. So.
Geil.
Und weißt ja, ne, also wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es gerne halt richtig und dann soll das schon ein bisschen so sein, dass ich mich nicht schäme, wenn ich mir das in 5 Jahren angucke.
Na, halbsteif geht da nicht rein, das ist immer so. Ja, genau so ist es.
So ist das, ja.
Genau, sehr, sehr schön. Nee, klasse. Aber jetzt mal ein Ausblick, was kommt denn noch von dir? Also was hast du noch wirklich, also geplant, vielleicht auch in Fortschritt so, oder wenn du das schon weißt und das mit uns teilen willst, wie sieht's da aus?
Ja, jetzt habe ich, die ersten 3 Videos waren ja reine Reviews, Gear-Vorstellungen, sage ich es mal, so, ne, also für die einzelnen Sachen. Jetzt habe ich schon mal ein Unboxing abgedreht, ich habe extra ein paar Pakete hier liegen lassen, wo ich dann schon immer heiß war und eigentlich willst du es direkt aufmachen, aber ich habe wirklich 2 komplett zugelassen, das andere habe ich aus Versehen zu schnell aufgemacht und dann dachte ich, machst du vielleicht mal ein Unboxing, so, ne, um dann nochmal ein anderes Thema mit reinzubringen.
Ja.
Ja, und dann habe ich ja schon den nächsten Ausrüstungsreview vorgedreht und in Zukunft weiß ich noch nicht, wie ich das nennen werde, aber so ein bisschen so eine Fotoanalyse fahren mit einem Beispielbild und was denn da so getragen wird als größeres Kit.
Mega,
super und, cool. Ja, das, was wir schon mal, haben wir glaube ich schon mal im Podcast gehabt, mal so ein Film.
Wenn ich da nicht dabei bin, ey, da komme ich mit dem Hammer vorbei. Da habe ich so Bock drauf. Wirklich cool. Ja,
schön. Ja, sich so ein Film von dem oder vielleicht auch mal von YouTube irgendwelche anderen YouTuber, die irgendwas gemacht haben, wo Ausrüstung drin vorkommt. Mhm. Da nochmal vielleicht drauf eingehen, was da so zu sehen ist, wenn das nicht irgendwie im Video sowieso vorkommt. Aber da gibt es viele, wo denen immer nur gesagt wird, hier, ich da und da und trage da eine Weste oder so. Und habe ich überlegt, das könnte man vielleicht ja auch mal mit aufgreifen. Und dann macht man da, weiß nicht, so einen kleinen Gear-Check und guckt einfach mal die Details, weil die meisten, die dann irgendwie sagen, ja, habe ich nicht so viel Ahnung von, weiß ich nicht mehr, was es ist. Und ich sitze da, habe ich ganz viel Ahnung von und weiß ganz genau, was es ist. Und mal vielleicht sowas nochmal zu machen. Aber dass man halt so ein bisschen irgendwie so verschiedene Themen noch mit auf den Kanal bringt und nicht immer nur das Gleiche macht. Genau, aber es macht auch mal Spaß, einfach so mal anders zu drehen halt, ne? Also jetzt wo ich dieses Unboxing, habe ich auch schon wieder ein paar Fehler gemacht. Die Raumausleuchtung war in dem Moment ein bisschen falsch, aber scheiß drauf, da lernt man raus und es wird dann besser.
Ich habe nämlich, also jetzt um mal die Zuhörer abzuholen, die Nico schon kennen und das die letzten Folgen gehört haben, haben mit Sicherheit auch deinen Kanal schon abonniert und sind da dabei. Aber letztendlich stellst du einzelne Ausrüstungsstücke her, also aus deiner Sammlung und beschreibst auch wirklich, und das finde ich halt so spannend, also mich holt das unfassbar ab, dass du eben noch so einen geschichtlichen Einblick bringst, so in welcher Periode der Zeit wurde das genutzt, dann natürlich, was für Modelle gab es, was gab es für Unterschiede und das dann auch schön mit Bildern unterlegst, weil das sind immer die Bilder, die wir alle schon immer geil gefunden haben, die du irgendwo auch gesehen hast. Du sagst, Alter, das ist genau der Operator, wie dieser Typ mit dem Bart, dieser Seal, ne? Wie heißt der?
Das war von den National Guard Special Forces.
Ach so,
das ist schon so ein richtig alter Haudegen. Ja. Das war Cowboy.
Cowboy, genau.
Sein Nickname gewesen
damals. Aber der hat so ein ganz prägnantes, also das Bild hat jeder, der sich irgendwann damit beschäftigt, schon mal gesehen. Und dann eben genau dieses, dass du gesagt hast, ja, durch die ist das nicht bekannt geworden, aber das verbindet so viel, also das ist wirklich richtig cool. Und auf dem deutschen YouTube-Markt gibt es sowas noch nicht, finde ich, in der Tiefe, wie du es machst. Es gibt die Jungs von PLW, so, die machen ja ganz verschiedene Epochen, und da könnte ich mir gut vorstellen, wenn du da zum Beispiel ein Reaction-Video machen würdest zu diesem Vietnam-Geschichte, ne? Weil die auch sagen, also die sind schon ganz cool, auch was sie mit den Mac V Zoc, was ja momentan ultra durch die Decke geht, und die stellen das vor, was sie auch gut machen. Ja, und ich glaube, da könntest du noch, also dein Reaction-Video würde schon eine Stunde gehen, weil so, well, hello. Okay, hello haben die damals nur nicht gesagt, sondern oh. Ja, und den Boonie-Hit, den gab es eigentlich erst 72. Die haben jetzt, die spielen jetzt hier eine Zeit von 67, das passt so nicht, ja. Und eigentlich müsste der ein halbes Inch schmaler sein.
Ja, also man könnte, also so genau könnte man das natürlich machen.
Ja.
Aber die zeigen natürlich immer, also deswegen, das meinte ich auch, das ist so ein Ding, was ich mir vielleicht mal vorgenommen habe von anderen YouTubern, damit halt das ganze Kit in. Ja, das eine über den Vietcong ging ja nur reine Zeit, also ohne dieses Vorgeplänkel mit, wir haben hier einen geilen Action-Shot mit ein bisschen Ballerei, ging, glaube ich, 3 Minuten.
Ja.
Und in 3 Minuten ist mein Intro durch mit mal kurz einmal sagen, worum es geht. Und dann erzähle ich noch 10 Minuten über eine Feldflasche im schlimmsten Falle. Ne? Also da werden halt 10 Ausrüstungsstücke in 3 Minuten gemacht. Ist natürlich ultra Nischending, aber wer es gerne mit mehr Geschichte haben möchte, der kann das dann gerne bei mir kriegen.
Auf jeden Fall, mega cool. Wenn du es schon spoilern willst oder allgemein so, was gibt es denn Neues an der Ausrüstungsfront oder an der Gearfront? Gibt es irgendwas, was du jetzt schon erzählen kannst oder irgendwas, was du auch nicht vorstellen willst, wenn du jetzt nicht spoilern willst, aber was bei dir neu reingesegelt ist?
Auch so einen kleinen Ausblick kann ich geben. Also ein bisschen was sieht man denn auch im Unboxing. Aber ich habe auf jeden Fall einen neuen Rucksack gekriegt.
Du sammelst ja keine Rucksäcke, haben wir.
Ja, ja, das ist auch übrigens ein Zitat, was ich in dem Video am Ende noch erwähne, weil es mir dann wieder einfällt, als ich den so hinstelle und wieder merke, ich habe gar keinen Platz. Da kam der Gedanke wieder. Aber ich hatte Kontakt mit Blackline Tactical. Und zwar hat er mich angeschrieben, er sagte, der hat noch hier bei sich da im Lager eine neuseeländische Kampfmittelweste liegen. Und ob ich die gebrauchen könnte, weil er wüsste damit nichts mehr anzufangen. Oder? Ja, na Logo, ne? Also,
ja, ungern, aber...
Direkt, dafür habe ich gerade noch so Platz und habe dann auch noch gleich eine Bestellung so aufgegeben, weil ich es eh schon mal machen wollte, und die haben mir dann schön im Einstrich, Keinstrich, NVA-Tarn noch 2 Sachen extra geschneidert. Super nett von denen. Super. Also das, irgendwann macht er wahrscheinlich auch ein Video drüber, aber erstmal super netter Service, so Grüße gehen raus, geile Firma, super Qualität.
Sag mal, wie heißen die?
Black Lion Tactical.
Ach so, Black Lion. Ach so, ja. Black Lion. Ich hatte jetzt gerade eine geistige Verwirrung und dachte so, was ist das für ein geiler Typ? Warum kenne ich nicht? Aber klar, die Jungs von Black Lion Gear, ganz genau.
Ach stimmt, Black Lion Gear nicht.
Und stimmt, du hattest dir ja den, ich glaube sogar das Matt, ne? Also dieses, also die haben ja diese, heißt nicht Matt, doch Matt XL, weil es auch in die LMS Jeans genau reinpasst, so. Solche Teile hast du dir in, mega, in Einstrich, Keinstrich machen lassen. Und ich habe ja auch schon gesehen, dass du ganz neidisch auf Saschas Hut bist, ne, den er jetzt gepostet hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss eigentlich sagen, das ist wirklich ein Tarn, den ich schon immer ästhetisch fand, noch vor dem Hype. Das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, weil mein Vater auch in der NVA gedient hat und wir sowas immer zu Hause liegen hatten, so, ne? Mein Opa auch. Und vielleicht kommt es daher.
Ja.
Und als Kind, ich glaube, das war auch meine allererste Jacke, mit der ich draußen rumgerannt bin oder so. Es war garantiert ein Einstrich, kein Strich oder so. Also, oder ein Schiffchen oder was weiß ich.
Aber das ist tatsächlich was, muss ich, also ich fand das eine ganze Zeit lang überhaupt nicht cool, genau aus den Gründen, wie du es gesagt hast. Ich fand schon immer, mein Onkel ist damals immer, der hatte immer eine Einstrich, kein Strich Jacke an, wenn er mit dem Hund in den Wald gegangen ist. Und ich fand die immer cool. Der hatte immer eine Jeans an, die Knobelbecher, die er von der NVA mitgebracht hat, weil der Wehrdienstleistender war. Dann eine Jacke, also die Einstrich-Keinstrich-Jacke und das halt auch in der Winterversion und in der Sommerversion. Mein Vater hatte, das ist auch geil, der hat noch in dem alten Flächentarn, also in diesem Flecktarn, hat er sich aus einer Zeltbahn, die er gerippt hat, von einer Bekannten, also ich will es nicht Buni nennen, aber das hatte der immer zum Arbeiten auf, als er das Haus gebaut hat, so einen Anglerhut halt machen lassen. Ne?
Geil.
Ey, also damals schon, also damit bin ich groß geworden. Muss ich mich direkt mal fragen, ob das Teil noch irgendwo rumliegen hat. Weil das ist so ein Stück Geschichte. Und gerade weil das eigentlich eher verfügbar war und gerade um die Wende ja so billig war, fand ich das meist eine Zeit lang gar nicht so cool. Und ich weiß auch, die erste Hose, die ich hatte, und ich wollte immer, mein Kumpel, mit dem ich mal rausgegangen bin, der hatte sich damals eine Tiger Stripe Hose in so einem Ami-Laden geholt, den es bei uns in der Stadt gab. Oh, ich war so neidisch. Ich habe gesagt, oh, so eine geile Hose. Meine Mutter hat gesagt, willst du mich verarschen? Wir geben dir 40 Mark aus für eine Hose, die du in Dreck anziehst.
Genau, ja.
Ne, gesagt, mein Herz gebrochen, aber klar, ne, ich war 14 oder was. Und dann sagte sie aber, ja, und hat aber über Bekannte mir so eine Einstrich-Keinstrich-Hose besorgt. Und ich fand die natürlich nicht so cool wie so eine Ami-Hose, weil, ne?
Ja.
Aber hab die dann trotzdem ultra gerne getragen, auch mit den dicken Hosenträgern, die super sind. Und das ist eine Hose, die habe ich kaputt getragen, also schon cool. Und dann, ich hatte ja Anfang des Jahres das Gespräch mit Pine Survey und der sagte schon, also Einstrich, Keinstrich ist in the coming. Das finde ich ganz spannend, dass das jetzt auch so breit ist. Und immer wenn ich das jetzt sehe, also auch wenn ich von bei Instagram hier Rhodey's Plate sehe, der auch dieses ist das die South African Recon Jacket oder ist das Rhodesian, weißt du das? Die haben auch so eine, also die nennen das Recon Jacket auch in so einem im Strichtarn. Sagt dir das was?
Das ist mehr südafrikanisch und ganz viel von dieser Einstrich, Keinstrich, von den Materialien ist nach Afrika gegangen. Und deswegen ist das da so krass anzutreffen gewesen und die haben da alles draus genäht, ne?
Ja,
und also dann gab es ja diese Operation, wo sich die Südafrikaner halt solches Zeug umgeschneidert haben und dann damit durch den Busch gegangen sind.
Ja, mega cool auf jeden Fall. Also ist halt auch, also wie gesagt, jetzt sehe ich es immer wieder und habe eben jetzt auch so eine Ausstattung mal so in komplett so quasi im Cry-Schnitt, ne?
Ja,
cool. Das
ist natürlich das ist krass.
Einfach geil. Und tatsächlich bin ich auch nochmal darauf aufmerksam geworden, weil mir Lorenz irgendwann mal, Grüße gehen raus, ein Video geschickt hat. Und damals hatte ich so Garen Thumb gar nicht auf dem Schirm, weil er hat halt Garen Thumb so eine, auch so halt hochgekrempelt mit diesen geilen Armtaschen, diese Einstrich-Keinstrich-Jacke an. Und das ist schon, bei mir ging sofort die Lampen an, so, Alter, du brauchst jetzt wieder so eine Jacke. Und dann machst du dann aber so modern noch so irgendwie so Kletz an die Seite dran, damit das so richtig kommandomäßig cool aussieht, ne? Und du dann so eine Raid-Jacket hast, bloß ein Einstrich, kein Strich.
Ja.
Und in dem Rahmen habe ich auch mal versucht rauszufinden, ob es denn einen Verpackungsplan NVA gab, weil diese Oberarmtaschen, die sind ja auch...
Stimmt, da haben wir mal geschrieben eine Zeit lang.
Kopf, ne? Genau, richtig. Ja. Und ich habe da aber nichts gefunden. Auch in dem falschen Mega-Handbuch, was ich habe, es steht da nicht so viel drin. Und ich glaube auch, das wurde halt, also da kam halt Kipp rein wahrscheinlich oder irgendwas. Aber hatte jetzt nicht wirklich so eine Funktion. Das hätte ich noch ganz spannend gefunden, aber ich glaube, da war das auch nicht so, dass du da, also du hattest da halt so zweckmäßige Sachen drin, aber es war halt nicht festgelegt, so, ne? Ja, sehr schön. Aber du hast die Kampfmittelweste bekommen.
Genau, achso, der Rucksack, den ich erwähnt hatte, der ist auch aus Neuseeland.
Genau.
Das ist der ganz große mit dem Alice-Gestell.
Stark.
Und den, also im Video habe ich den nur kurz auf den Tisch gestellt, da hast du von der Größe einfach mal total überfordert. Und über den muss ich auf jeden Fall mal ein richtiges Video machen, weil der einfach wieder 1 Million Taschen hat.
Das du hast jetzt direkt erstmal einen Auftrag, mir Fotos davon zu schicken, weil bin ich natürlich ultra heiß drauf. Was ist der? Ist der in dem quasi, ist der Oliv oder ist das?
Der ist in diesem neuseeländischen DPM.
Mhm. Geil, okay. Ist da auch, aber Flaggen sind da nicht drauf, ne? Also das, aber gab es nur dieses Modell?
Nee, die hatten verschiedene. Also ich habe ja einmal den kleineren, der quasi die direkte Kopie vom großen US Alice Pack ist.
Okay, ja.
Und der ist jetzt nochmal größer und ist dann mehr für Spezialeinheiten, Aufklärungen, wo du halt richtig viel Zeug mitnehmen musst.
Aber hat nichts mit dem Mark 7 zu tun oder mit den Varianten davon, ne? Das hatten wir ja auch mal, diesen
es gibt auf jeden Fall noch einen anderen großen, aber ich habe mir den ganz ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeguckt, weil ich jetzt nur das Video gemacht habe und den habe ich jetzt hier erstmal hingestellt. Ich habe wirklich noch ein paar mehr Pakete gekriegt. Es war einfach zu viel und es ist auch noch was auf dem Weg und es gibt so Zeiten, da kriegst du einfach gar nichts oder da kaufe ich gar nichts. Ja, da kaufst du mal eine Kleinigkeit, was du mal wirklich brauchst. So hier wie vom Black Lion Tech Gear. Ja. Dann guckst du mal an, da kann ich was besser machen oder kann mich noch ein bisschen besser organisieren. Kaufst jetzt mal, weil hast eh nichts gekauft. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, ich dreh durch. Ich muss mit dem Zettel aufschreiben, was ich noch erwarte, damit ich das alles auf dem Schirm habe. Falls meine Frau hört, das kostet alles 20 Euro.
Genau, und vieles wird ja auch gespendet, ne?
Ich tausche auch. Also letztens lag 2 Tage ein Paket von mir auf dem Tisch, das ich verschickt habe. Du hast gesehen, es geht auch was weg. So.
Genau. Ja, so ist es. So ist es.
Ja. Und ein Paket ist jetzt auf dem Weg, ist heute in die Post gegangen und da bin ich richtig heiß drauf. Also da sind ein paar Taschen drin. Lange gesucht und sehr, sehr selten.
Okay, aber willst du jetzt hier noch nicht erzählen? Weil kommt ein Video?
Oder? Nee, wenn das hier ist, wenn das jetzt nicht ankommt und oder ich werde hier gescammt, dann das geht nicht.
Ja, okay.
Ich brauche die Sicherheit.
Aus welchem Land kommt's?
Die Taschen sind US, aus Polen.
Jawohl. Was sehe ich da hinten für ein Cap? Das schwarze? Ja, da?
Schwarzes Cap.
Oder täusche ich mich? Nee, andere Seite? Andere Seite, links, auf dem weißen Kopf?
Ach so, das ist von einem ODA, also von einem Special Forces Team. Ach, warte mal, ich gucke, ob ich da
hinkomme. Ja, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Also, um das zu beschreiben, ich sehe gerade in Nikos Man Cave hinten links eine Eiserflagge, ein Mannequin und eben, ein ODA. Ach, das
014.
Und ist das der Pathfinder-Dings? Das Badge kenne ich. Nee, ist nicht Pathfinder, sondern...
Freifall.
Freifaller, ne? Genau. Ach, geil.
Genau, Master.
Super cool. Ja, cool.
Also
ja,
so eine Sachen sind natürlich immer richtig... So Team-Stuff ist natürlich immer richtig cool.
Weil es eben auch... Du kannst es halt nicht kaufen. Das ist halt...
Genau.
Das kriegst du halt irgendwie... also da hatte ich tatsächlich nicht genug Kontakt mit ausländischen Kräften, weil das ist immer... Das ist pures... Also das ist halt geil, ne? Das ist schon richtig cool. Sehr, sehr schön.
Ja.
Gut, du hattest schon angesprochen, du hattest unter anderem jetzt auch eine Assault Vest bekommen aus Neuseeland und das soll heute unser eigentliches Thema sein. Nachdem wir uns mit Belt Kits beschäftigt haben, gingen wir dann auf die Chest Rigs über und jetzt geht es um Kampfmitteltragewesten. So, und wir haben uns vorher schon verständigt, dass wir letzten Endes auch wirklich nur auf die Tragewesten eingehen und den Plate Carrier, der letzten Endes, wenn man das so will, auch eine Westenform hat und auch Material trägt, aber eigentlich den Auftrag hat, Platten zu tragen. Also das ein bisschen ausklammern, auch nochmal eine extra Folge drüber. Und wir uns heute mit Assault Vests beschäftigen. Bevor wir da in die Geschichte gehen, was ist so deine erste Wahrnehmung von so einer Weste, wo du sagen würdest, das war das erste Mal, wo man gesehen hat, so in der Zeitschrift irgendwo, was waren so die ersten, wo du gedacht hast, das war cool, das kannst du dich ja noch dran erinnern?
Das wird dann wahrscheinlich eher so eine Survival-Weste gewesen sein, wenn ich mich recht dran erinnere. Also das Ding ist ja, dass der Grundaufbau in der Regel einer normalen Weste, die jeder Hans und Franz kennt, entspricht. Genau. Erstmal vom Schnitt.
Und so. Also letzten Endes, ich denke mal, das wird auch so die Entwicklung sein. Also wo das ja, also es gab eine Zeit, da fand ich das ultra cool, auch so Westen mit vielen Taschen, so Anglerwesten. Das ist ja jetzt so ein weißer Mann-Ding geworden, so, ne? Also Sandalen mit weißen Socken und so einer Weste an. Also, dass ich das aus dem Zivilen verbinde, ist wirklich so diese Angelwesten. Da gibt es auch diese ganz kurzen fürs Fliegenfischen, wo aber auch viele Taschen dran sind, auch so große Rückentaschen, dass du einfach Platz hast. Dann für Fotografen.
Genau,
ganz Fotografen. Gern. Und ich glaube, das hatte mal so auch so in der Mitte der 2000er so einen Hype nochmal durch 5.11, weil die so eine, die hatten da, ich weiß nicht, ob du die kennst, so eine FBI-Weste haben die das genannt. War auch so eine Weste einfach, ähnlich wie diese ganz klassischen alten 5.11-Hosen, ne, die mit diese Kletterhosen entsprungen waren. Und da gab es auch nochmal so, dass das aus dem Zivilen kam. Aber du hast
so die auch viel so Private Security
genau.
Leute
genau, getragen richtig. Haben. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja, aber so das erste Mal beim Militär würdest du sagen, ist eher so diese Survival-Westen, wo du die gesehen hast?
Ja, also ich hatte früher auf jeden Fall, oder die habe ich glaube ich immer noch, so ein paar Bücher, wo Flugzeuge drin waren oder sowas, dann war mal ein Pilot abgebildet, der irgendwie eine Weste hatte. Mhm. Und so richtig Kampfmittelweste war dann irgendwann bundeswehrmäßig Werbeplakat vom KSK.
Okay. Ja.
Und da war ich ja noch gar nicht in der Materie wirklich drin, also was Bundeswehr anging.
Ja.
Und mein Interesse Vietnam, da war Weste jetzt nicht so das Ding. Und da war ich auch noch nicht so tief drin, dass ich da wirklich wusste, dass es Westen gab.
Ja.
Aber es war irgendein Foto, oder ich glaube, es war entweder KSK oder Fallschirmspezialzug, war eben so ein großes Poster, was ich von irgendeinem Bundeswehr-Werbetruck vor der Schule gekriegt habe.
Ja.
Und da war auf jeden Fall die ganz normale, also weiß ich heute, Kampfmittelweste quasi drauf.
Die
und ansonsten, genau, und ansonsten war es dann Filme, ne? Also, dass man da mal was gesehen hat, aber alles nicht zuordnenbar, wo ich irgendwie wusste, das ist jetzt wirklich eine Kampfmittelweste oder trägt er das einfach nur so.
Aber würdest du noch wissen, was das war konkret?
Auf jeden Fall. Ob es
da einen Film gab irgendwie?
Also auf jeden Fall aus der Rambo-Reihe. Und da fand ich nämlich die Szene so cool bei, ist nur sehr kurz und man sieht da auch gar nicht so viel, aber bei Rambo 2, wo er sich fertig macht für den Fallschirmsprung. Ja. Da zieht er auch eine Weste und sowas an und packt da hier Handgranaten rein und sein Messer macht er da irgendwo dran und so. Und da habe ich das erste Mal das wirklich wahrgenommen, dass da auch so Sachen reinkommen und ab dem Zeitpunkt fand ich das, glaube ich, auch ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja, klar. Ah, okay.
Und ansonsten waren das so andere Filme wie The Rock, wo man taktische Westen super gut sehen kann.
Genau.
Und dann alles andere an Filmen, wo dann in der Zeit irgendwelche Westen zu sehen waren, ne? Also Black Hawk Down und ja.
Aber guter Punkt. Also ich will nur mal ganz kurz und dann komme ich darauf zurück. Das erste Mal, wo ich sowas bewusst wahrnehme, war in der Visier von Mitte der 90er Jahre. Und zwar hatten diese SWAT-Teams, die hatten doch diese Druckknopfwesten, kennst du die noch? Also die eigentlich komplett aus Klett bestanden und eben Druckknöpfe, wo du Taschen drin anbringen konntest. Und das wäre was bei mir so jetzt das erste Mal klickt, wenn ich an das Thema Weste denke.
Stimmt, das ist auch so ein Speed-Ding, wer den Film noch kennt, der auch schon ultra alt ist.
Genau. Bei Speed haben die das an, ne? Und ich kenne das in der Visier, gab es da irgend so ein Special oder so ein SWAT-Bericht und daher kenne ich das.
Ja.
Aber es stimmt und das war ja letzten Endes die Zeit eben vor Plattenträger. Und da hatten, wenn es coole Jungs und Mädels sein wollten in dem Film, dann hatten die halt Westen an, kein Koppel.
Ja.
Also das war wirklich so dieses Kennzeichen für die geilen Jungs. Also das müsste man jetzt nochmal bewusst gucken, aber ne, wenn wir von Predator ausgehen, so, ne, das Thema hatten wir schon mal, Predator, Arnold Schwarzenegger hat eine extra für sich angefertigte Weste sozusagen.
Mhm.
Ja? Wir haben so diesen Navy Seal Film, den alten, also Navy Seals Film mit Charlie Sheen.
Ja.
Die haben auch so geiles Schwarzzeug an oder ich glaube sogar so Flieger-Overalls in so grün, so, das gab's ja auch mal so.
Und so ein Mix auch nochmal mit Chocolate Chip Desert Oliv BDU Oberteil.
Genau. Also so von der Popkultur, also wie gesagt, damals, also auch als Jugendlicher und Kind so, eine Weste, wo du Sachen reinpacken könntest. Alter, da hättest du einen umgelegt für. Mhm. Und es kam dann aber mal so ein Wechsel. So, wenn ich daran denke, habe ich so gefühlt, dass es dann, dass die Moskito-Weste so die letzte coole seiner Art war. Und dann brach das aber ein und dann hatten auch nur noch die Honks so eine Weste an, so gefühlt. Also, weil es dann eben auch so Miltech-Nachbauten gab und so. Und letzten Endes ist ja so eine Weste deutlich einfacher zu machen als ein Plattenträger zum Beispiel. Das ist einfach ein Grundkörper und baust das dann drauf auf. Ja. Aber das war mir nochmal wichtig, dass wir das mal so auch mal so popkulturell einordnen. Und jetzt lehne ich mich mal zurück, weil jetzt musst du mir was zur Geschichte von Assault Vest erzählen. Ich habe nämlich heute in meiner überbordenden Recherche bei Wikipedia Kampfmittelweste eingegeben. Kam dann auf dem IDZ-Beitrag. Ich dachte, Hab dann im englischen Wikipedia Assault Vest eingegeben und da kam ich bei den Briten raus. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich weiß, auch aus unseren Gesprächen, es fing schon früh an sozusagen mit Westen sozusagen und dass man da was dran macht. Erzähl mal, hast du dazu was rausgefunden?
Also für mich sind die ersten Westen, die mir bekannt sind, wo wir wirklich von einer Westenform sprechen, aus dem Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Und da ist dann zum Beispiel A, eine Survival-West für Piloten, die das erste Mal rauskam, von den Amerikanern und von den Briten und Kanadiern, die haben beide den gleichen Schnitt quasi, das Battle Jerking. Mhm. Und die entstand quasi vom Grundschnitt her durch eine Weste, die es meiner Meinung nach schon im Ersten Weltkrieg gab. Und zwar war das da aber nur eine Lederweste mit Fellfütterung, die eigentlich nur für die Wärme da war. Und irgendjemand hat dann daraus gedacht, okay, wir könnten daraus eine Weste zaubern, die aber mit dem Hintergedanke gebaut wurde bei Beach Landings, also so Normandie, Sizilien, so eine amphibischen Operation zu nutzen, wo der Soldat alles Mögliche direkt am Mann tragen muss, weil er mit nichts kommt quasi. Ne? Also du hast ja nur das, was du auf dem Landungsboot bei dir trägst und damit losmarschierst.
Also war das wesentliche Ziel, das klassische Beltkit, also das Koppel sozusagen, zu erweitern, dass du einfach deinen Rücken und deine Brust eben auch nutzen kannst, um da Dinge dran zu machen. Ne?
Genau, und das gerade bei den Briten war dieses Pattern 37, also das damalige Koppelsystem, war nicht so beliebt. Mhm. Und da wurde dann ein bisschen dran entwickelt, was man denn so machen könnte. Und die Weste wurde auch mit den Taschen so gemacht. Also wenn du die Magazintaschen siehst, die sehen aus von der Form her, von der Krümmung, wie das Bren-Maschinengewehr.
Genau, ja.
Und da ist aber so, das ist halt so geschnitten, dass die auf jeden Fall reinpassen, aber auch sämtliche andere Munition, die es irgendwie gibt. Dann waren da Handgranatentaschen dran, Fach für den Spaten, also das ist einmal der Spatenkopf, der wird ja bei den Briten separat getragen und der Stiel. Und hinten auf dem Rücken war noch Platz für das Essgeschirr und so weiter. Also, dass du halt wirklich alles auf einmal mit dir rumschleppen kannst. Mhm. War nicht sonderlich beliebt auf jeden Fall. Die Kanadier haben ein ähnliches System gehabt, aber das sind so die ersten Westen.
Die Westen waren nicht sonderlich beliebt?
Genau, also die waren vom Schnitt her relativ lang auch und man war wohl nicht mehr so super flexibel, was die Bewegung angeht. Und das war dickes Material auch so, ne?
Ja. Also er schwitzt wahrscheinlich wie ein Schwein drunter, ne? Welches Material, also war das auch Leder oder war das dann irgendein Canvas wahrscheinlich?
Ja, auch so ein Cotton Duck Material, so relativ steif und nicht so schön bequem wie heute.
Ich stelle mir das auch vor, wenn du gerade bei einer amphibischen Operation daran lang eierst, ne? Und hast dann so ein Ding an, so ein fettes. Ich glaube, das ist auch nicht besonders cool, wenn du dann, also gerade in der Situation mit deinem ganzen Graffel und Griffel da rumeiern musst. Als du sagtest, Zweiter Weltkrieg, oder als ich jetzt mal drüber nachgedacht habe, sieht man ja auch bei Saving Private Ryan. Die Ranger hatten ja auch so eine Art Weste. War das auch schon angelehnt an die Battle Jerkin oder war das
nochmal ein amerikanisches Ding? Das war ein Nachbau. Also nicht 1:1, aber die sind dadurch inspiriert worden. Die Briten waren zuerst da. Dann haben die Kanadier nachgebaut. Und dann haben die Amerikaner die Assault West daraus gebaut und die war auch primär dafür da, um gerade bei solchen Landungsgeschichten auch wieder alles mitzubekommen und vorne noch Handgranaten reinzupacken. Und da bei denen war aber das System anders, dass du da den, die haben ja kein Koppeltragesystem gehabt mit einzelnen Taschen, ja auch, aber dass jeder Schütze hatte ja für sich einen spezialisierten Belt. Also der Garand-Schütze hatte da waren schon feste Taschen dran vernäht und der konnte den über die Weste einfach rüberziehen.
Ah, okay.
Also das gab's nochmal so als Add-on, ist aber nicht nur bei den Rangern, das konnten alle Einheiten anfordern, die First Infantry hat die auch bekommen zum Beispiel. Mhm. Und aber auch da war es so, die wurden primär, die siehst du nur bei den Landungsoperationen,
ja.
Und dann siehst du nochmal eine irgendwann in sonst wo. Beim Vormarsch und
ja. War also auch nicht so beliebt. Spricht auch dafür, dass es eben tatsächlich nicht so beliebt war, ne? Obwohl es eigentlich ganz cool aussieht. Also wenn ich mich an die Szene erinnere, wenn so Tom Hanks da so sein Geraffel auszieht, so in diesem Vorposten mit dieser, der hat auch, glaube ich, so eine Art Tankerjacke an, ich bin mir gar nicht sicher. Also auf jeden Fall irgendwas Kürzeres, also irgendwas, was so ein bisschen besonders aussah. Und dann denkt man schon, also, eigentlich so von der Optik her ganz cool, aber letzten Endes setzt sich ja auch nur das durch, was cool oder was bringt.
Ja, aber stimmt, jetzt wo du so Starship Ryan sagst, das könnte gerade auch der erste Film gewesen sein, wo ich eine Weste gesehen habe. Also das war auch ein Film, den ich mit sehr jungen Jahren mal geguckt habe. Ja. Wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, aber stimmt. Also
ja, also da ist mir aber auch später erst aufgefallen. Also das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Jetzt habe ich einen kurzen Hänger.
Überlege kurz, ich grätsche nochmal schnell rein. Auf jeden Fall haben die Briten ihre Weste, nochmal eine andere Form rausgebracht quasi, die vorne nur diese Taschen hatte und hinten auch nur einen schmalen Gurt, der den Rücken hochging, als Option. Und dieses Modell war dann auf jeden Fall beliebter. Mhm. Das war diese Skeleton Jerking oder so. Also da gibt es auch auf YouTube zu beiden Westenmodellen, zum amerikanischen und zum britischen, super gute Videos. Ich glaube, der Kanal heißt Uniform History oder so. Ist ein englischer Kanal. Können wir vielleicht mit verlinken.
Ja.
Die erklären das alles nochmal ganz genau. Also
die haben auch den Vergleich, auf den du mich gebracht hast, mit dem UTV der NVA. War das das UTV?
Ja.
Und vergleichen das mit dem britischen Modell.
Ja.
Das fand ich ganz spannend. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Okay. Aber ich springe hin und her. Auf deutscher Seite gab es sowas gar nicht, oder? Also zum Thema zum Zweiten Weltkrieg?
Nee, da wäre mir nichts bekannt.
Mhm. Also, weil da gab es halt mit Masse den Knochensack, wenn man so von was Spezielleren reden will. Und dann halt das klassische Koppel, also auch da wieder die Koppel, ne? Das muss man auch sagen. Dass das, egal ob Luftlandeeinheit oder nicht, das waren auch alles die gleichen, oder? Hänge ich da oder bin ich
ja,
da?
Ja, also die haben ganz feine Unterschiede, aber ansonsten war es immer ein Gürtel mit Magazintaschen dran. Ne? Die einzigen, die noch eine Weste hatten von den Achsenmächten, waren die Italiener. Okay. Die haben für ihre Maschinenpistole, gerade bei falschen Mega-Einheiten, haben die nochmal Westen gehabt, wo einfach nur vorne und hinten Magazintaschen dran waren.
Ja, okay. Also wie gesagt, deswegen, ich finde das schon spannend, weil ich ja, haben wir ja vorhin festgestellt, so nur das, was funktioniert, bewährt sich und dass sich tatsächlich auch das Koppelsystem, also auch auf deutscher Seite, sage ich mal, durchaus so bewährt hat. Also dieses Lederkoppel mit Tragerie, muss man sich halt, aber muss ja funktioniert haben. Und dann hast du schon gesagt, wenn ich an die Piloten denke, also wenn man sich heute den Piloten vorstellt, fangen wir so an, heute grüner Overall oder Overall, dann hat der immer eine Weste darüber, immer so diese Dekompressionsstrümpfe oder diese Dekompressionshosen an und einen geilen Helm. Also da gehört die Weste schon immer dazu. Und im Zweiten Weltkrieg ist mein Bild Lederkappe oder halt so eine Fliegermütze, Schirmmütze mit einer dicken Lederjacke, mit Fell, relativ dick. Aber Weste habe ich da noch nicht so auf dem Schirm. Aber du sagst, das kam da schon das erste Mal auf.
Genau, aber ich kenne das auch mehr aus dem Pazifikraum.
Okay. Mhm.
Dass da Jagdpiloten schon so eine Survival-Westen hatten, mit vielen aufgesetzten Taschen, wo die ganzen Kleinigkeiten zum Überleben drin waren.
Ja. Ja, das ist auch ein spannendes Ding. Und jetzt haben wir halt diesen, da würde mich auch mal interessieren, wo kam das her? Ist das tatsächlich, sage ich mal, vernunftbasiert? Oder gab es schon diese, was ja oft ist, diese Anleihen aus dem Zivilen, was dann ins Militärische und dann halt wieder andersrum, was dann aus dem Militärischen ins Zivile kam, eben diese Westen, und dass man dann sagt, okay, da kriege ich halt, ziehe das halt einfach an und habe halt alles drin. Wüsstest du da, also kennst du da ein Modell oder ist das bloß das, was du mal gesehen hast, sag ich mal?
also jetzt die genaue Modellbezeichnung kenne ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall nicht aus dem Zivilen.
Okay.
Dass es im Pazifikraum eher Einsatz fand, ist bedingt, weil die Überlebensumstände deutlich schwieriger sind.
Okay.
Wenn du über Europa abspringst, ist die Chance extrem gut, dass dich jemand findet im schlimmsten Falle. Ja. Aber du wirst auf jeden Fall versorgt und du krepierst nicht an den Gefahren, die da erstmal lauern, oder brauchst auch nicht zwangsläufig was, um Wasser aufzubereiten oder sonst irgendwas. Ja. Aber im Pazifikraum ist es schon mal deutlich anders. Ja, und die brauchten auch Tabletten und so weiter, die da irgendwie mit drin waren. Und da war der Bedarf da. Ich habe irgendwann mal dafür sogar ein Papier gehabt, wo die Idee quasi drauf stand, die Anforderungen, warum man jetzt was braucht und was wofür das gemacht werden soll. Das habe ich aber leider nicht mehr gefunden in meinem ganzen Wirrwarr auf dem Rechner.
Ja, okay.
Aber kann man vielleicht sonst nochmal nachreichen.
Ja, wir machen sowieso wieder so, du wirst mir im Nachhinein wieder ganz viele Bilder schicken und ich würde die auch versuchen, die wieder hier entsprechend, sodass ihr die auf dem Bildschirm sehen könnt, dann in eurem Endgerät, würde ich die wieder einbauen wollen. Gut, wir haben den Zweiten Weltkrieg beendet. Wir haben jetzt mal so alles, was in der Antike ist oder was später ist im Kampf, wird mir nichts einfallen. Es gab bestimmt mal die ein oder andere Lederweste, die irgendwie getragen wurde, um da irgendwas gerade zu machen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Und wir gehen mal dann rüber weiter in der Geschichte, was wäre so das nächste Mal, wo dann wirklich wieder bewusst Westen auftauchen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es erstmal in der Luftfahrt bleibt, oder?
Genau. Also danach geht es erstmal zurück. Also die letzte Anforderung für Assault Westen, die im Zweiten Weltkrieg noch gestellt wurde, die wurde auch abgelehnt. Also da war der Bedarf schon gar nicht mehr da. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, das ist nicht das Richtige.
Mhm.
Und im Koreakrieg, wenn wir jetzt bei den Amerikanern bleiben, war es weiterhin die Survival-Weste, die aber dann deutlich mehr auftaucht.
Auch bei den Piloten.
Genau, auch wieder natürlich Größe des Landes, klimatische Bedingungen, also da kommt ja wieder ganz viel hinzu und der Pilot braucht wieder mehr, um hinter die eigene Linie zu kommen. Ne?
Mhm.
Und dann weißt kommen du, wir schon im...
Weißt du, welches Material es damals war? War das auch dann Duck Canvas oder gab es dann schon Nylon-Produkte?
Nee, alles Canvas. Also Nylon ist so ab 70, Mitte der 60er.
Mitte 60er.
Also du hast ja das M67-System, was dann schon aus Nylon war. Und dann hat das kurz vorher damit angefangen, dass die ersten einzelnen Teile aus Nylon gefertigt wurden.
Mhm.
Ja.
Okay.
Also dann sind wir jetzt schon bei guter Überleitung im Vietnamkrieg.
Mhm.
Und da fängt es dann langsam an mit Westen. Also da ist die Survival West für Piloten das Ding überhaupt, hat jeder.
Okay.
Hat jetzt am Anfang nicht unbedingt Hubschrauberbesatzung, aber auch da kommt sowas schon auf.
Ja.
Weil die aufgrund der hohen Zahlen, wo die und wie die runtergehen, auch der Bedarf einfach da ist. Und was die meisten wahrscheinlich kennen, ist so für mich die erste Weste, die man so wahrnimmt, ist die 40 mm Grenadierweste, also für 40 mm Granaten für den M79 Granatwerfer zum Beispiel.
Genau, also das, ja, also ich weiß nicht, hatten die auch vorher so ein Bandolier?
Also, genau, also haben die immer noch, also die werden immer noch so geliefert in so einem, also auch nur in so einem Stoffbandolier.
Genau.
Und die erste 40 mm Weste war auch auf so einem Netzbasis wie die Survival-Westen vorne, auch ganz normal mit Klett geschlossen.
Und darauf wollte ich nochmal hinaus, entschuldige, dass ich unterbreche, aber dieses, weil das ja dann auch so ein Standard geworden ist, so letzten Endes so luftdurchlässig wie möglich, nämlich ein Nylon-Netz sozusagen, und darauf werden einfach die Taschen gepackt, die ich brauche. Also das war zu der Zeit, wir hatten jetzt schon gesagt, so am Anfang mit Masse alles aus einem Baumwollstoff, aus einem Canvas-Stoff, aus einem Duck, also aus einem dicken Segeltuch, wenn ich es so will. Mhm. Und dann eben dieses Nylon, also da kam, weißt du, ob es dann noch so dieses Modell Voll-Nylon gab oder ob es tatsächlich schon immer diese Netzvariante gab, weil du einfach dadurch, dass die Fläche so riesig ist, schwitzt du dir ja einen Ast, wenn das jetzt komplett Nylon wäre, ne?
Nee, also die erste 40 mm war, also das war auch, oder es ist nur so dicht gewebtes Material, also das ist auch nur so ein Prototyp quasi.
Ja.
Und danach kam die ganz normale Nylon 40 mm, die voll Nylon ist. Die hat aber den Rücken frei, wo hinten kannst du die Größe ja einstellen.
Mhm.
Und das ist die 40 mm Weste, also da gibt es zwei verschiedene Versionen wieder.
Ja.
Die spätere Version hat oben größere, also längere 40 mm Taschen für die Illuminationsmunition, also für Vorfeldbeleuchtung.
Ja.
Und die war komplett vorne Nylon, aber die schließt unten so ein bisschen tiefer wie so ein wie so eine Weste vom Anzug.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und die gab's ja noch, die wurde ja auch noch im Irak getragen und in Afghanistan. Also ich weiß nicht, wann sie die rausgeschmissen haben, aber die war super beliebt.
Ja, okay.
Und da bleibe ich gleich mal kurz bei.
Ja, bitte.
Vom gleichen Schnitt her gab's experimentelle Version für M60-Munition und für M16-Munition, also für 20 Schuss M16-Magazine.
Ja.
Bei den M60 haben sie halt vorne zwei große Magazintaschen draufgesetzt, um die gegurtete Munition in der Box quasi mitzuführen.
Ja.
Und für M16 halt einfach nur kleine Taschen für die 20 Schuss-Magazine. Das ist aber auch nur experimentell gewesen.
Ja. Jetzt würde mich der Werdegang interessieren. Gab es schon, also ne, wir haben ja schon viel über die MacVisox gesprochen, oder wir hatten es zumindest schon mal angesprochen, und da war es ja recht populär, dass du dann auch Harnesse dir gebaut hast, sodass du auch direkt evakuiert werden konntest mit deinem Kombitragegestell. Aber aufgrund des Klimas, würde ich mal behaupten, ist halt auch einfach so eine Weste, auch auf, wobei es das ja eigentlich anbietet, so eigentlich viel dabei zu haben, auch viel Munition. Aber man ist ja eher dazu rübergegangen, das auf die Feldbluse selber zu machen, ne, weil du einfach alles, was du an Material vermeiden konntest, musstest du wahrscheinlich vermeiden, weil du ansonsten einfach umkommst.
Ja.
Bei dem Wetter. Mich würde interessieren, ob diese 40 mm Weste, ob die so beliebt war, weil man sie nur für 40 mm nutzen konnte oder weil man halt auch andere Sachen da reinstopfen konnte. Jetzt weiß ich nicht, gab es also da irgendwie Informationen, ob das dann eher doch schon so ein spezifisches Ding war?
Nee, schon sehr spezifisch, weil du einfach ultra viel 40 mm Granaten mitkriegst, ne?
Ja,
und du hast vorher die Möglichkeit einfach nicht gehabt aus Platzgründen durch diese Bandoliers, oder dann hast du mal die Granaten in eine Wasserflaschentasche oder sowas gestopft, aber da kommst du halt nicht so geil ran wie bei dieser Weste.
Na und, ey, ganz ehrlich, ich glaube, du willst auch einfach nicht 5 Grapi-Patronen in deinen Brotbeutel reinpacken.
Ja, auch nicht unbedingt.
Also, für die da draußen sind halt einfach so wirklich große Geschosse. Und wenn das so aneinander dotzelt und so, das willst du nicht, ne? Deswegen sind die auch alle getrennt verpackt sozusagen. Deswegen gibt's ja diese Art und Weise, sodass da einfach nicht irgendwann du da selber irgendwie drauf gehst, weil da zu
viel aneinander dotzelt. Und du hast natürlich in so einer Weste eine viel bessere Sortiermöglichkeit für die verschiedenen Munitionsarten. Es gab ja auch dann wirklich noch so Flechettenmunition, die du wirklich straight auf den Feind schießen konntest.
Ja.
Also wo Stahlpfeile drin sind oder sowas. Also dass du wirklich das Ding quasi schießen kannst wie ein Gewehr.
Ja.
Um einfach nur vorne erstmal niederzuhalten, und danach wechselst du halt auf Sprengsplitter oder was auch immer du gerade haben möchtest.
Alter, geil, ja.
Und das kannst du dir natürlich in so einer Weste richtig geil vorpacken, und du bist, auch wenn es dunkel ist, weißt du ungefähr, wo du dein Material hast.
Genau, ja, cool.
Und ansonsten, also für 20 Schussmagazine zum Beispiel, da waren selbst GIs, die sich dann eine normale Feldjacke genommen haben, Ärmel abgeschnitten und sich vom lokalen Schneider da kleine Magazintaschen haben draufschneidern lassen. Da gibt's Bilder, also die Weste bzw. Jacke, die gab's auch als Truppenversuch. Ich glaube, die 25. Infanteriedivision hat die im Feld getestet.
Ja.
Sehen wir dann auf dem Foto, gucken wir nochmal. Die ist komplett voll mit Magazintaschen einfach.
Ja.
Der ganze,
also,
ganze
oder auch so eine Feldbluse quasi einfach nur?
So in der Optik, ja.
Krass, ja, okay.
Ja, und mega. Wo wir gerade bei MacVisox waren, die hatten eine 1-0-Vest, heißt die.
Mhm.
Die sieht einfach aus wie eine Angler-Weste, wo so ein Haufen paar kleine Taschen drauf sind, vorne mit so einem Lederverschluss und mit so einem Reißverschluss. Also sieht wirklich aus wie eine Survival-Weste. Also wenn du das auf dem Foto siehst, denkst du, also abgesehen davon, dass der Typ jetzt gerade super cool aussieht, weil er einen XM177 E2 hat mit einem XM148 Granatwerfer drunter.
Geil.
Schwarzer Budi, könnte auch ein Angler sein, wenn er die
Granate
hätte. So, ne? Also es sieht wirklich komisch aus. Aber der Bedarf war da, und die wurden auch durch das CISO, also durch die CIA quasi auf Japan gefertigt, wo sie dann ihr ganzen Kleinkram drin haben.
Also gab's das doch schon auch, ja? Also dass die dann schon gesagt haben, okay, jetzt wollen wir dieses westenartige Modell einfach nutzen, ja? Also das klingt schon so ein bisschen nach Special Forces, wenn man sagt, okay, ich hab mal mein Stuff dabei, und dann zusätzlich vielleicht noch mein Koppel letzten Endes, wo ich meine Munition unterbringe. Weiß nicht, ob wir jetzt schon on air darüber gesprochen haben, über die Wasserflaschentaschen, wo 5 Magazine einfach mal dran waren. Ein 30er und drumrum 5 kleine, sodass du das 30er rausreißen kannst. Was die an Munition mitgeschleppt haben, unfassbar. Also wirklich, wirklich krass. Habe ich auch ein sehr schönes YouTube-Video gesehen. Das fand ich einfach wirklich, wirklich faszinierend. Genau. Ja, Vietnam, also McVisock hatten die auf jeden Fall auch. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was, wie das Bild aussieht. Und wir sind wieder back on track. Hat ein bisschen technische Störung, aber ihr habt nichts verpasst. Wir waren dabei, dass wir über natürlich wieder mal über unsere Lieblings-Special Forces, die McVisock, also bei mir zumindest aktuell so die Lieblings-Special Forces, weil es auch gerade Trend ist, gehört haben. Und genau, gab es sonst noch irgendwo, ich sag mal, dass das in der Infanterie gesagt wurde, oh, ich besorge mir so eine Survival-Weste vom Piloten. Meinst du, da gab es irgendwas oder hast du davon gehört? Oder offiziell wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also auch so auf Bildern nie gesehen, außer halt das, was wirklich irgendwie im Feld getestet wurde, was offiziell von Natick kam. Mhm. Aber ansonsten da nicht. Die einzigen, aber jetzt sind wir wieder beim Themengebiet Spezialeinheit, die noch eine Weste hatten, waren halt die Navy SEALs.
Also die auch, ja?
Ja, wir hatten ja schon mal in einer Folge über den Float Coat gesprochen, genau. Also diese Jacke. Und davor gab es eine Westenform, die quasi ähnlich aufgebaut war. Mhm. Und die ist ein super stranges Design, also auch im ERDL-Tarn. Super geiler Shit und einer von uns beiden kriegt gerade so eine angefertigt.
Ja.
Und die kommt
dann. Hört das doch nicht, meine Frau rastet aus, wenn die das hört. ja, genau. Aber da hatten wir drüber gesprochen, genau.
Super. Genau, habe ich schon mal erwähnt. Ja. Und die wird jetzt die Woche verschickt.
Geil.
Und dann wird das auch zeitnah, werde ich dann wahrscheinlich da auch ein Video drüber machen. Also super. Jetzt wird gerade noch die bauen die Schwimmblase und sowas da ja auch extra für. Die machen die
funktioniert ja auch, ne? Genau.
Genau. Und super cooles Design, das Ding. Und ja.
Aber das ist auch letzten Endes der Nyko oder Ripstop-Stoff aus diesem Dinger. Krass. Ja klar, aber das, ich meine, letzten Endes ist das ja auch ein logischer Hergang, dass man sagt, okay, wir verstärken einfach, also wir machen einfach an Dinge mehr Taschen ran. Letzten Endes ist das ja auch die Entwicklung von einer Feldbluse, wenn du dann auf deine Oberarmtaschen da dran baust oder den Smock, wenn du das dann weiterentwickelst.
Genau.
Oder eben die geilen Operation Eagle Claw M65 Jacken. Ne?
Genau, ja.
Was ja auch, also das hatten wir letztens bei Extreme Gear Labs, die hatten davon eine, ne?
Mhm.
Die sah auch ultra cool aus. Also das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal angestreift. Das ist einfach bei Operation Eagle Claw, was waren das? Das waren Deltas die ersten, ne?
Genau.
Genau. Und dass die eben M65-Jacken sich haben einfach riggern lassen mit so großen Taschen auf dem Rücken, wo Funkgeräte reinpassten, die auch so modular waren. Also wenn man die Typen sieht, was die schon damals gebastelt haben, finde ich mega spannend, ne?
Genau, und das ist damals ja auch schon das Ding, es mussten einfach viel mehr Magazine mitgenommen, gerade bei der SEAL-Geschichte, da wurde der Belt ja immer noch dazu getragen und du brauchtest einfach überall noch Magazine und trotzdem ja noch deinen Auftriebskörper,
genau.
Weil du ja primär irgendwo mit dem Boot verbracht wurdest und dann ist ja alles Wasser, so, ne? Und mit dem ganzen Gewicht und ist natürlich das Einfachste bei deren Missionsart, die sie damals gefahren haben, also einmal rein, alles niederfeuern und dann so schnell wie möglich wieder abbauen.
Ja.
Und da habe ich jetzt gerade noch ein neues Bild gesehen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Da haben die sich oben nochmal links auf die ganz normale Uniform 30 Schuss-Magazintaschen draufgelegt. Das ist einfach selber aus Stoff, dass du da auch nochmal Magazine drin hast, wo du eben mal schnell rankommst.
Aber ich, also das, wie gesagt, auch durch die Videos, die ich jetzt gesehen habe, wo auch tatsächlich ein alter McVisock erzählt, dass sie halt wirklich letzten Endes, wenn die Feindkontakt hatten in Laos, dann waren die halt meistens umzingelt und dann musste halt einfach nur, da war auch nicht gezielt, sondern Blei in die Heide, Blei in die Heide, Blei in die Heide.
Spray and pray.
Bis der Hubschrauber kommt und mich an meinem Harness da rauszieht und ich dann noch in den Baumkronen mein letztes 20-Schuss-Magazin rausballere. Das hat er tatsächlich erzählt, dass er einmal bis zu seinen letzten 20 Schuss gekommen war und das müsste man überlegen. Wie gesagt, der hat 600 Schuss am Mann, ne, gefühlt. Ja. Also schon enorm, ja.
Krass. Vor allem, ich habe jetzt gerade das Video für den BAR-Belt ja gedreht, ist noch nicht online, aber da sagt ja auch der ein oder andere, also da kriegst du ja 24 20-Schuss-Magazine rein.
Wahnsinn, ja klar.
So, ne? Und jedes mit 18 Schuss voll und dann ist es aber nur das, was du vor dir trägst. Da sind ja immer noch welche im Rucksack und in anderen Taschen. Also da musst du halt so viel mitnehmen.
Ja, und da überlege ich doch mal, was ist die Kampfbeladung von einem deutschen Infanteristen? 6 Magazine. Mhm. Fucking kidding me. Also halt NATO-Standard, aber ja gut, ne?
Ja. Also das kommt ja auch immer ganz drauf an. Also du hast da ja noch, je nachdem, also hast du ja noch, das ist ja so ein Friedensübungs-Ding.
Genau.
Also ist Ich kann sagen, wenn wir in Afghanistan unterwegs waren, da war fast jeder 12, 13 Magazine dabei.
Klar. Und
na, logisch. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, sagen wir mal, ein böses Land überfällt unser Land und wir müssen irgendwie alle Magazine aufteilen, jeder kriegt ein Gewehr und dann kriegt jeder zum Gewehr in der Regel 5 bis 6 Magazine.
Naja, machen wir mal so, es sind ja auch Einzelmagazintaschen, die ans Koppelkragegestell ja auch nur, passt ja auch nur begrenzt dran, ne? Ja. Alter Vater. Na gut, aber müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das ist halt, wie es ist. Aber gehen wir in der Zeit weiter. Also wir haben Vietnam, da waren schon so die ersten Entwicklungen, aber letzten Endes so richtig Kampfmittelwesten speziell gefertigt gab es dann noch nicht. So, dann hatten wir so diese, oder du
Nee, also das hat angefangen so, ne? Also 60er Jahre ist so auch viel Entwicklung, aber dann 70er Jahre startet das halt vollkommen durch.
Okay.
Also da hast du das auch, dass das verschiedene Länder parallel sowas einführen.
Ja. Und dann, ja, wie geht's dann weiter? Also was wären die nächsten Modelle, wo man sagt, so, das war nochmal so der nächste Peak in der Entwicklung?
Also was ich persönlich nochmal richtig gut finde, ist so die rhodesische Fire Force Weste, die ja wieder operationsbezogen hergestellt wurde. Wir müssen Leute irgendwo schnell absetzen. Die haben im Hubschrauber nicht den Platz, großes Gepäck mitzunehmen oder ähnliches, sondern die brauchen was, wo alles drin ist, um eine Überlebensfähigkeit sicherzustellen und aber auch noch genug Munition dabei zu haben. So, das ist dann nochmal so ein richtig cooles Stück, was super durchdacht ist. Und was über einen ziemlich langen Zeitraum auch genutzt wird.
Und aber da sind wir in den 70ern oder 80ern, oder?
In den 70ern.
In den 70ern. Das ist aber nicht diese südafrikanische Weste in diesem Känguru-Braun, ne?
So. Nee, das ist die Pattern 83, die kommt erst in den 80ern.
Ja, okay. Und aber diese Fire Force Weste, wir hatten ja darüber schon gesprochen. Hatten wir da bei Beltkids drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Aber wir hatten da schon drüber gesprochen, weil die hatten ja tatsächlich auch alles, einen kleinen Schlafsack mit da dran, Wasser mit da dran, sodass die wirklich entsprechend nur mit der Weste und dann eben, also dass du dein Sturmgepäck komplett sozusagen mit dir mittragen konntest. Also auch schon ein cooles System. Freue ich mich auch auf Bilder, wenn wir das nochmal ein bisschen dann vertiefen. Okay, also Fire Force Weste, wie würde es dann weitergehen aus deiner Bewertung?
Wir haben im britischen Koppeltragesystem beim Pattern 72 noch ist schon eine Weste, die viel beim SAS genutzt wurde. Also das ist auch zum Beispiel die Weste, mit der Bravo 2-0 unterwegs war.
Ja.
Also da hast du ab vorne nur zwei große Taschen. Also das ganze Pattern 72 war gummiertes Material.
Okay.
Und vorne hast du so zwei große Taschen, davor sind nochmal zwei kleine vorgesetzt und hinten auf dem Rücken hast du so einen kleinen Rucksack.
Ja.
Und gab es mit verschiedenen Schließen vorne. Und das ist so eine Weste, die auch ziemlich lange und super beliebt beim SAS war auf jeden Fall.
Basieren darauf diese Jungle Wests, die später gekommen sind? Oder halt letzten Endes auch die Mosquito-Weste? Ist das ein ähnliches Design oder kommt da nochmal ein Sprich dazwischen?
Nee, das
habe ich jetzt bildlich nicht so vor Augen. Oh. Nico guckt sich um. Er hat es natürlich gut vorbereitet und hat sich in zeitlicher Abfolge hier was hingelegt. Aber das so überrascht wie er guckt, eher nicht.
Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ich wäre.
Ja. Ah, und er hält sie. Ach du Scheiße, das ist ja richtig hässlich. Also jetzt nochmal, also auch wieder hervorragend. Netzweste und darüber wirklich so, das sieht auch richtig gummiert aus, gummierte große Taschen mit diesem Verschluss, wie man ihm, also mit diesem
Holzstegverschluss ist, glaube ich, das.
Holzstegverschluss, aber letzten Endes ähnlich, wie es die Bundeswehrverschlüsse aktuell sind, also so ein.
Ach so, du meinst die von, genau, das sind diese spanischen Schließen
oder Spanisch Spackels. Genau, Spanisch, ich hatte irgendwas mit Spanisch.
Genau, und die dienstlich gelieferte Version die hatte vorne so einen kleinen Clip gehabt. Okay. Genau dieses Modell gab es noch mit diesen und mit dem Verschlüssen, die du von den Alice-Magazintaschen kennst.
Ah, okay. Ah, ja.
Das ist hier mehr so ein Commercial-Ding.
Ja, okay.
Aber das ist genau ansonsten genau das Modell. Genau.
Zeig mir mal bitte den Rucksack. Also man sieht tatsächlich diese großen Taschen und dann, jawohl, hinten drauf, ähnlich wie im Brotbeutel, auch oben noch solche Aufnahmen, so Canvas-Aufnahmen. Genau. Okay. Ja, super spannend.
Ich bin noch mit Gurten geschlossen und dazu dann hast du hier unten Gurtschlaufen, wo der Gürtel durchkommt und das ist dann quasi so ein Add-on für dein Beltkit.
Ah, okay. Weißt du, wofür die großen Taschen waren? Weil das sieht jetzt nicht aus wie Magazintaschen. Sind das Multifunktionstaschen sozusagen?
Das ist ja so typisch britisch, ne? Also die haben ja immer so eine Riesentaschen gehabt, so auch bei dem Pattern 58 und sowas und da schon längst mit dem L1A1 rumgelaufen, wo die, also die sind einfach so, die haben so eine Taschen, wo sie ihre Magazine reinschmeißen.
Okay. Ja,
ja. Aber ansonsten war das auch viel so mit MG-Schützen, die dann einfach da die Gurte reingemacht haben und hier vorne hast du dann halt immer noch mal Platz für ein Funkgerät oder so gehabt.
Ja.
Und die ist jetzt
cooles Teil auf jeden Fall
von CQC gefertigt.
Okay.
Packcombat Lightweight.
Ja.
Und von 1982.
Oh, krass. Also cooles Teil. Und das, also ist auch kein Nachbau, die ist original aus der Zeit, ja?
Genau, die ist original. Also vor ein paar Jahren hat Zotac die mal in Oliv und Multicam reproduziert.
Geil, es ist.
Ja. Und die habe ich auch irgendwo liegen.
Ja, natürlich. Die Frage stelle ich schon gar nicht mehr. Aber cool, also auch eine, also, aber wenn wir jetzt so das erste Modell festlegen wollen, warte mal, wir hatten es ja, also wäre das schon eher das, ne? Wenn man jetzt von den Battle Jurgens Zweiter Weltkrieg wegkriegt, ist das so diese prototypische Weste, auf das dann alles aufgebaut hat, kann man das sagen? Oder tatsächlich eher die Fire Force Weste? Oder ist das halt nochmal eine andere Herangehensweise? Kann man nicht das vergleichen,
ist,
ne?
Das, ja, das ist
so eine parallele Entwicklung so ein Stück weit, ne?
Genau, weil die Fire Force Weste, die ist ja wieder sehr auftragsspezifisch hergestellt und aber ja, könnte man schon sagen, dass es eher die ist.
Ja.
Wir haben dann ja noch das SAS ihr Black Kit, also ihr Schwarzzeug viel trägt, diese Counter-Terror-Geschichten und da haben die so eine Schweinslederweste, wo in verschiedenen Ausführungen mit hier oben hängt immer das Messer und dann ist hier Platz für Irritationskörper und so weiter und Magazintaschen, wo auch nur zwei oder so dran sind und Taschen auf dem Rücken, aber so ein richtig dickes Ding, was natürlich nicht aufgrund des Leders ja auch nicht brennt und so, also es ist schon super durchdacht. Aber da haben wir so eine Weste, die wieder auftragsspezifisch in einem Schnitt kommt mit einer Taschenkonfiguration, die wir bis heute sehen.
Mhm. Ah, okay, ja.
Das ist dann ja wieder so dieses typische Polizeiweste, SEK, MEK, also gut, bis das alles modular wurde natürlich.
Und bis Plattenträger kam so letzten Endes.
Genau. Also, aber das hat sich seit den 80er Jahren gab es zum Beispiel für diese Polizei dieser Schnitt. Und das ist auch bis heute der Assault-Westen-Schnitt, den wir von tausenden anderen Modellen kennen. Ja, wie zum Beispiel von der Eagle-Weste, die ich vorgestellt habe. Da hast du ja auch den großen Rückenkörper an der Seite, also wie eine normale Weste. Und dann gibt es ja aber auch noch parallel in den 80ern andere Firmen, die zum Beispiel Westen haben, die in der Mitte hinten auf dem Rücken geschnürt werden.
Genau, diese Schnürung, genau, die man
das auch ist, oft das, sieht. Das passiert parallel quasi. Ja, so. Ne? Also das hat sich bis heute dann nicht mehr wirklich gehalten. Es gab noch mal ein, zwei Länder, unter anderem auch die Bundeswehr, die so eine Weste in der Form beschafft haben. Aber
so, was sieht so eine Schnürweste?
Genau, die hinten diese Schnürung in der Mitte hatte. Das ist die ganz alte Geräte-Boarding-Weste.
Ah, okay, das Thema hatten wir ja schon mal, ne?
Genau, also aber ihr habt euch über die Nachfolger schon unterhalten.
Genau, also genau.
Die war auch
genau
schwarz, aber da hat die Bundeswehr einfach ein amerikanisches Modell von American Body Armor 1:1 kopiert und einfach nur G36 Magazintaschen dazu gegeben. Also und die hat auch noch vorne Klett und Druckknopf System als modular.
Ja, genau, krass.
Also da könnte ich jetzt auch mal nach links greifen und zeig dir das Originalmodell von den Amerikanern.
Ja, genau. Also hier sieht man wirklich so diesen klassischen Aufbau, so einen Reißverschluss vorne und dann hinten genau sieht man die Schnürung. Genau. Ist das, und jetzt mal eine entwicklungsgeschichtliche Frage, also diese Schnürung, ich überlege gerade, ob die Vorteile hat oder ob dann mit einem breiten Einsatz von Velcro oder von Riemen das sozusagen geregelt wurde, weil da war jetzt auch schon Klett dran, also es ist jetzt nicht so, dass Klett noch nicht entwickelt war, ne?
Nee, das gab's dann schon alles.
Na krass. Aber natürlich, also die Schnürung hat natürlich den Vorteil, dass du über die gesamte Länge das sehr, sehr eng auf deinen Körper anpassen kannst. Mhm. Was ja bei vielen Assault Vests gar nicht mehr der Fall ist, weil du das dann eher so überträgst, so auch relativ locker, gerade wenn du es über einem Smock trägst oder über eine Kampfjacke, dass du es gar nicht so tight haben willst, sondern eher bequem, weil du ja auch verschiedene Lagen von Bekleidung drunter tragen willst. Genau. Ne?
Und bei den Amerikanern denke ich, dass das System da eher so beliebt war, weil wir das ja wieder ähnlich von der 40mm Weste kennen, die ja auch hinten im mittleren Rückenbereich von der Größe verstellt
wird. Ja, okay. Ja, super. Okay, aber wir gehen in der Zeit weiter vor. Also wir haben jetzt, ich sag mal so, die Fire Force Weste, wir haben die jetzt die 82er Weste, die du gerade gezeigt hast, des SAS. Auch da, ist das so ein SAS-Zeichen oder gab es das auch bei den Paras, die das getragen haben? Gibt es da Bilder von oder ist das tatsächlich eher was sehr, sehr SAS-spezifisches?
Nee, ich glaube, das ist, also die CQC-Weste, die gummierte, auf jeden Fall kenne ich nur vom SAS.
Mhm. Also das muss schon, also und ich glaube, dass daraus entsteht ja auch, also wenn sowas selten verfügbar ist oder für andere auch nicht zu bekommen ist, dann hat das ja auch so einen Mythos, so der sich darum spinnt, bin ich mir sicher. Mhm. Ne?
Wir müssen noch mal ganz kurz die südafrikanische
Pattern
83 nehmen.
Ja.
Da haben wir so ein Hybrid, würde ich sagen. Bei der Fire Force, die den ganz klaren Auftrag hat für Fire Force Operationen, wenig, also alles am Mann, was andere Länder wieder aufgreifen, wie zum Beispiel die Israelis, die ja also so diese Idee der Weste übernehmen, mit wir müssen möglichst das alles da haben und noch zusätzlich genug Kampfmittel. Dann haben wir Einheiten wie das SAS, die speziell für Counter, Terror, Hostage, Rescue, also Geiselbefreiung, eine spezielle Weste haben, aber noch viele andere spezielle Westen. Und dann hat man sowas, die Pattern 83, der Südafrikaner, jeder Infanterist bekommt quasi diese Weste. Mhm. Wir haben jetzt das erste Mal so ein Ding, wo ich sagen würde, hier verbinden sich verschiedene Elemente der Entwicklung.
Ja.
Und wir kommen zu einer Kampfmittelweste, wie sie auch Anfang der 2000er, wie quasi die Moskito-Weste auch noch so ein bisschen gedacht war. Primär Kampfmittel mitzuführen, die der Infanterist im Kampf war, um noch seine so ein bisschen diese Zusatzbeladung mit Feldflaschen hier und da, was denn so ein Koppelsystem ersetzt
komplett. Also da sind wir wieder beim Thema Sturmgepäck, so dass du nicht so für, ich sag mal, den 24-Stunden-Kampfauftrag aushalten kannst, dass du Wasserverpflegung und Kampfmittel einfach mit dabei hast. Ja. Genau, ganz, also wirklich eine spannende Entwicklung. Hat sich aber in Europa tatsächlich gar nicht durchgesetzt. Ich will nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil das ja auch den Begriff Weste im Namen trägt. Ist natürlich auch in Vietnam die Flag Vest, also diese Splitterschutzweste, die ja auch nicht so beliebt war, würde ich jetzt mal behaupten, oder ob das nur so dargestellt wird. Da waren auch Taschen dran, aber letzten Endes dafür gedacht, dass du darüber deinen Koppel trägst, ne?
Genau, also du hast bei der Version von der Army genutzt, hast du immer meistens so zwei oben, so kleine Taschen halt einfach nur. Und die Marines hatten eine, oben noch so eine kleine Tasche, da war, wo du auch mal ein 20-Schuss-Magazin reinkriegst und unten nochmal ein bisschen größer. Aber gerade die der Army war aus Nylon, und hat halt einfach super fette Einlagen. Könnte ich jetzt natürlich auch in die Kamera halten, aber
dann muss ich auch. Na, lass mal, das kommt ja auch zu sehr vom Thema ab, ja.
Genau. Ja, und wenig beliebt, weil schlechte Zirkulation, super schnell überhitzt und wurde dann auch nicht immer von allen Einheiten getragen. Also das ist dann sehr spezifisch. Die einzigen, glaube ich, die man fast immer mit ihrer Schutzweste sieht, sind die Marines. Weil die ziehen einfach durch.
Ja.
Ja. Aber stimmt, da kommt der Name denn der Weste auf jeden Fall auch schon wieder mit. Und Korea gab so eine Westen auch schon.
Ich hätte ja vermutet, so wäre das in einem anderen Klima, also hätte es Konflikte in kühleren Regionen gegeben, wäre der Schritt mit Sicherheit auch der nächste gewesen, dass man da dran irgendwie Taschen dran baut. So, dass man sagt, so alles klar, jetzt habe ich meine Flagfest, da muss ich nicht meinen Koppel drüber ziehen, sondern mache da meine Westen dran. Das wäre, glaube ich, eine logische Entwicklung gewesen, wenn es denn nicht in dem Klima sozusagen geschuldet wäre. Genau, so, also wir sind jetzt in den 80er Jahren. Wann kommen wir denn zu den SAS-Dschungelwesten, also die dann schon ein bisschen entwickelter sind, also die auch noch nicht modular sind, sondern jetzt die nächsten. Ist das dann auch Mitte der 80er oder Anfang der 90er schon? Oder kommt noch eine Stufe dazwischen?
Also da zwischen verbinden sich so ein paar Westenideen, so die von Elevated Urban Operations ist eine ganz kleine Firma damals gewesen. Die haben so eine auch Modularweste mit Klett gehabt. Also da sieht man, dass die Zeit, da ist das Ding so. Ne? Mhm. Also es ist schon modular. Wir sind in den 80ern, wir sind modular auf jeden Fall.
Aber es ist nur Klett, also nur Klett oder auch mit dieser Knopf, mit dieser
Klett und Druckknopf.
Okay, ja.
Und die haben die QRV-West und die haben zum Beispiel auch Ranger in Panama getragen.
So ein paar. Okay.
Die ist aber auch vom Schnitt her auch nicht so geil. Heutzutage ein extrem seltenes Stück.
Ja.
Habe ich nicht da. Ja. Und dann geht's aber wieder erstmal. Also, wir haben dann schon die klassische Assault West, die wir heute noch kennen von Black Hawk Eagle und so, ne? Also, die gibt's dann schon in den 80ern, Ende der 80er. Aber es kommt eine andere Weste auf den Markt.
Ja.
Was heißt auf den Markt? Die Amerikaner übernehmen sie. Die Load Bearing West.
Okay.
Und also das ist jetzt eine Geschmackssache, ob wir das mit zu Westen zählen, also weil es nicht mehr die super klassische Westenform an sich ist.
Oder zum Koppel.
Genau, weil es ja eigentlich nur eine Koppelergänzung ist. Es ist ein anderes Tragesystem für die Koppel eigentlich.
Das ist der
Grundgedanke dahinter, ja. Und die kommen auf und die sind dann erstmal super gehypt auf jeden Fall, ne? Also die sind entwicklungstechnisch, ich finde das nicht so cool eigentlich, weil du hast nicht so viel, was dir mehr bringt, außer dass du mehr Magazine mit dir tragen kannst und nochmal zusätzlich zwei Handgranaten, wenn wir jetzt die Standardversion nehmen.
Ist Tränen der Sonne, was Bruce Willis da trägt, ist das eine Load-Bearing-West? Hast du das vor Augen?
Ich meine schon... tragen mit Masse auf jeden Fall Blackhawk und er, glaube ich, er trägt eine Load-Bearing-West, ja.
Also müssen wir nochmal prüfen, aber das sind so, und die kommen aber aus dem englischen oder aus dem amerikanischen Bereich, weil die Briten hatten ja dann auch in diesem DPM Desert Tan schon diese Westen, die auch so ähnlich aufgebaut sind, oder?
Das kommt ein bisschen später erst, ist so Mitte der 90er.
Also dann gehen wir nochmal auf die Load-Bearing, also die heißen Load-Bearing-Vests, richtig?
Genau.
Genau. Und die sind halt letzten Endes, zeichnen sich auch, dass sie so ein breites Oberteil haben, also breite Träger.
Genau. Also sehr, sehr breite, gepolsterte Schultergurte quasi.
Schultergurte, genau.
In dem Haarschnitt.
Genau.
Du hast hinten die Gurte, die am Rücken runterlaufen und zu einer Netz- oder Stofffläche gehen.
Von
wo aus dann Schnüre nach links und rechts gespannt sind oder eingeschlauft sind zu den Vorderteilen. Und die Vorderteile sind, ja, so, hängen halt direkt vor der Brust und gehen noch so ein bisschen links und rechts an der Hüfte lang.
Genau.
Bei der älteren Version, die neuere, hat den ja auch schon so einen Netzkörper und bietet einfach nur Platz für mehr Magazine und zwei Handgranaten in der Regel.
Aber stimmt, auch da wieder wundert es mich, dass die so eigentlich ganz, ganz cool geworden sind, weil die an sich jetzt erstmal keinen Vorteil bieten, hätte ich gesagt. Ne? Aber ich glaube, dass sie einfach bequemer sind, einfach durch diese breite Auflagefläche.
Genau, die Schultergurte
gerade. Ich muss sie mir gerade mal vor Augen führen, die Load-Bearing-West. Wenn ihr Glück habt, seht ihr die jetzt gerade vor euch. Okay. Oh fuck, ey, was ist da für Nachbauten gehabt? Aber stimmt, ja. Also auch vorne schon halt so breitere Teile. Ich würde schon sagen, das ist eher eine Weste als ein Koppeltragegestell, weil du einfach hier vorne diese breiten, also vorne unter der Brust oder über der Brust so einen breiten Teile hast. Aber eigentlich schon, ich verstehe, warum das System erfolgreich ist, wenn es sich denn bequem trägt und man mehr Platz hat. Dann hat das natürlich Vorteile, ne? Und ist letzten Endes, ja, also so eine gute Mischung aus einem, auf diesem PLCE.
Genau, ja. Und bei den Briten war es damals immer noch das PLCE, außer halt alles, was ein bisschen spezieller war, die da ihre kleinen Westen aus irgendwelchen Manufakturen hatten.
Ja.
Und da gab es dann auch schon so Firmen wie SASS, die auch in den 80ern schon ganz normale Stoffwesten genäht haben, wo ein paar Taschen dran waren und so, aber es war halt alles noch nicht wirklich dolles so, ne? Das war dann immer so eine Verbindung aus nach Fire Force und hat aber hinten keine Taschen und so. Aber dass es dann die Kampfmittelweste kommt, das ist dann ja nochmal, dass die Briten in Nordirland erstmal wieder Richtung Chestrick gehen, was wir auch da im Thema hatten.
Genau, richtig, ja.
Und dann, ich glaube 96 kommt die Assault West raus. Das ist dann wirklich die. Ja, also wie der Name schon sagt, Angriffsweste, wo ich primär auch Kampfmittel mit befördere, aber auch Teil der Koppelausstattung ersetzen kann durch Feldflaschentaschen und so weiter und nicht mehr das ganze PLCE quasi tragen muss.
Und das war eher tatsächlich ein britisches Ding. Also das war, meine ich, in dem Pattern auch mit drin, aber auch für alles. Also für der Infanterist hat das bekommen sozusagen. Ne?
Genau, ja.
Ist auch relativ breit verbreitet. Wie war da in den USA die Entwicklung dieser Zeit? Also gerade in den 90ern? Das ist ja dann die Zeit Black Hawk Down letzten Endes, ne?
Genau, also aber das ist noch sehr viel Chestrick. Mhm. Da ist Chestrick super groß.
Ja.
In Verbindung mit Koppel manchmal oder auch ohne.
Ja.
Was parallel immer so ein bisschen lief, war, dass zum Beispiel bei den Navy Seals war das, oder auch bei Delta Force auch,
ja,
die haben Piloten Überlebenswesten genommen,
genau,
Taschen runter,
genau,
und haben sich da Magazintaschen dran genäht.
Also das wäre auch wieder so dieses Rigger-Ding.
Genau.
Und das ist jetzt die Frage, so dieses Schwarzzeug, was die bei Black Hawk Down tragen, die Deltas, was sind das für Teile?
Das ist, also bei Black Hawk Down im Film, das ist, also ist nicht richtig auf jeden Fall.
Okay.
Da wird viel Blackhawk und so getragen.
Okay.
Aber die Original-Operator quasi, die haben von AWS
ja
viel getragen und die haben verschiedenste Chestricks gehabt. Der eine trägt einen Nachbau vom Chicom-Chestrick quasi, nur mit einer Magazintasche mehr und mit den Handgranatentaschen und dann aber auch schon vorne mit verschiedenen Klett-Panels etc. Mhm. Also da war AWS, die haben direkt für die alles gebaut, was sie wollten.
Ja, mega geil.
Und die haben auf jeden Fall Mitte der 90er fängt das dann irgendwann an, dass die aber schon quasi eine Schutzweste tragen, wo ich mit zwar auch fest vernähte Taschen habe,
ja,
aber auch mit Klett verschiedene Panels dran machen kann. Also weil aber ja auch primär als Direct Action Unit,
ja,
Geiselbefreiung etc. brauchen die das quasi. Das ist halt ja wieder dann dieses Ding, was wir vorhin schon mal hatten mit der Polizei, mit den,
ja, genau,
mit den Westen, ne? Da geht's halt in eine andere Richtung. Das ist halt wieder super speziell. Aber so wie die Briten das quasi haben, das würde ich dann halt sagen, ist wirklich so ein bisschen die South African Defense Force
Pattern
83 Weste und dann gehen die Briten auch in diese Schiene mit rein. Und ansonsten großartig viel im Ostblock, also wirklich Russland, die viele verschiedene Westen haben, wo tausende Hersteller, und es ist ja auch heute noch so, da jede Einheit hat irgendwie ein anderes Zahnmuster etc. Und die haben da auch relativ viel, auch viel einsatzbezogenes Material, aber da, so richtig Kampf, Mittelweste, würde ich wirklich sagen, ist das britische Ding so, das, was man auch heute noch am ehesten damit in Verbindung bringt, glaube ich, was von der Form auch immer noch so identisch ist.
Ja, ja. Wir können jetzt mal tatsächlich so zur Bundeswehr überschwenken. Und da waren es die ersten, die so ausgestattet waren mit diesen Westen, weil es halt damals so top of the art, also state of the art war, war dann tatsächlich das KSK. Deswegen diese Moskito-Weste hieß ja auch lange, das ist die KSK-Weste. So, weil das ja, eben
genau, also heute noch so der Nickname. Also kurz vorher war noch die B1 Kommandokompanie.
Okay, und hatten die auch schon Westen?
Genau, aber da ist, also da findest du ja ultra wenig zu.
Ja.
Die waren noch fürs G3.
Ja.
Und es gibt diese Weste, die ist so vom Stoff her, also ich habe ganz paar Fotos in sehr schlechter Auflösung, das sieht sehr Rigger-made aus. Also ich glaube, die gab es für den Kommandolehrgang in Altenstadt, da werden garantiert die Fallschirmpacker sich hingesetzt haben und aus Dingen Sachen genäht haben, so wie das aussieht.
Ja.
Und diese Weste wurde danach aber nochmal fürs G36 hergestellt.
Ja.
Und die ist dann auch die allererste Weste, die das KSK quasi trägt, die schon viele Features der Moskito quasi hat.
Ja.
Und da glaube ich auch, dass die aus der gleichen Feder kommt. Und von der B1 Kommandoweste, da gab es auch schon Holz dazu.
Ja.
Und ich habe leider nur das Holz da, ich habe die Weste nicht. Die
kriege
ich mir. Also das Holz ist aber ultra geil, weil es halt noch für die P1 ist. Also für
geil,
die ehemals Wehrmacht P38.
Mega, das ist schon ein bisschen cool. Was wir jetzt ausgespart haben, das hätte ich beinahe vergessen, aber hatte ich mir vorgenommen, das auch noch anzusprechen. Die Fallschirmjäger der NVA.
Ah, die stimmt.
Hatten hab ja ich hier auch
sogar auf dem Zettel stehen.
Mega, also ich habe 94 mal so eine, also oder 94, sag mal, Mitte der 90er gab es so eine Reportage, wo die eben auch das Fallschirmjäger-Regiment Lenin aufgelöst wurde und die so. Also das waren auch schon so kernige Typen. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, die so mit ihren Messern werfen und so. Und dann aber auch diese Weste einfach anhatten. Und dass die Fallschirmjäger so Spezialkleidung hatten, war mir lange Zeit gar nicht klar. Also so gepolsterte Knie an den Hosen, eben die Springerstiefel. Genau, dann die auch so eine bomberjackenartige Einstrich-Keinstrich-Jacke. ultra geil. Ja. Will ich ja keinem verraten, aber hatte ich mal an. Hängt nämlich im Infanteriemuseum und ich so, Alter, die musst du mal anziehen. Mit auch so mit diesen Bündchen, also mit so Strickbündchen statt einem normalen Kragen. Das sah schon cool aus, ne? Also deswegen, ja. Also heute zahlt man da auch ein Vermögen für, wenn man das komplett haben will. Und die hatten aber eben auch so eine Stoffweste letzten Endes. Hast du die mal live gesehen oder kennst du die auch nur von Bildern?
Nee, ich habe die schon mal live gesehen. Also da gab es ja auch verschiedene Versionen quasi.
Ja.
Und die war ja auch so, dass du an der einen Seite die Magazintasche dranhängen konntest und ansonsten schon ein paar ordentliche Taschen dran vernäht waren. Aber
genau.
Wüsste ich jetzt auch nicht, wofür die genau sind. Da so ein Deep Dive NVA habe ich noch nicht so richtig.
Genau. Aber weißt du, hat die auch was auf dem Rücken?
Ich glaube
Weißt
ja.
Das? Ja, ne? Ich muss mal nachschauen. Also ich muss
das sind definitiv nicht so eine Riesentasche, meine ich, aber da war auf dem Rücken auch
was. Aber hattest du die mal in der Hand? Ist die aus dem Zeltbahnstoff oder ist das auch
ich der normale Uniformstoff?
Ja,
okay. Die war schon ein bisschen fester und so ein bisschen nicht so, ja, stiffer, würde man. Also genau. Ich das deutsche Wort nicht ein. Also,
ja, aber steif. Ja. Steif.
Steif.
The word genau. Is steif, ja.
Ja.
Genau. Okay, aber gut, dann springen wir zurück. Aber wollte ich unbedingt nochmal erwähnt haben, weil das lohnt sich auch, einfach mal nachzuschauen. Google das mal, ob es da ein paar gute Reportagen gibt. Ich finde das immer cool, also so, wenn du diese Nahkampf-Videos siehst, gibt's bei YouTube, da gibt's so ganz schlechte so, Genesse Leutnant, wir machen vor Nahkampf, ich übernehme, Volksstoß, vorne. Und dann machen die so ultra krasse Dinge einfach, aber ich schaue mir das unfassbar gerne an, weil es einfach eine interessante Zeit ist und ja, alle auch geile Operator sein wollten, aber du halt einfach nicht diesen Informationsflow hattest. Heute alles, was special ist, hat ja letzten Endes Multicam an, wenn du es so siehst. Ne? Ja. Der Trend geht zwar schon wieder zurück, aber damals hat halt jeder versucht in seinem Rahmen, keine Ahnung, hatte halt einer mal gesehen oder hatte ein Buch Karate und hat sich daraus Karate beigebracht und hatte das in seine Einheit mitgebracht, weil anderes gab es halt nicht. Ne?
Ja.
So, oder einer hat ewig lange Judo gemacht, weil das konntest du ja auch in der DDR machen, dann haben die halt Judo ausgebildet und so. Also gerade in diesem sehr, sehr begrenzten Kosmos musst du halt nehmen, was du kriegst, sozusagen. Okay, aber wir sind bei der letzten Endes Moskito-Weste und ich komme eben immer auf diese Dschungelweste zurück, weil ein guter Kamerad, Grüße gehen raus, Christian, mir auch sagte, ja, Rosi trägt immer noch so diese Dschungelweste, die es eben auch mal in Flecktarn gab.
Genau, von Arktis.
Genau, die ist so ein bisschen anders aufgebaut als die Moskito, aber letzten Endes vom Design her ähnlich, ne? Oh, er greift schon wieder neben sich. Als bin ich hier nur der Stichwortgeber dafür, dass du was in die Kamera halten kannst.
Genau. Also die hat einen anderen Aufbau, aber du kriegst ansonsten genauso viel quasi unter.
Genau.
Ja, ich habe auch die letzte, vor 2 Wochen noch eine andere bekommen.
Ja.
Die ist nochmal eine Spur geiler, weil das ist so ein Übergangsmodell noch mit schwarzen Verschlüssen, die ist nochmal deutlich vom Schnitt her anders.
Ja.
Arktis, und die hat. Hier fehlen 2 modulare Taschen, die hier noch rankamen.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen auch Moskito-Style, so, ne?
Also
hier,
genau.
Hier ist die Fläche, wo du sonst kletterst.
Genau, genau.
In der Bundeswehr-Version. Hier machst du es halt mit Canadian Buttons und wird eingeschlauft.
Auch die D-Ringe dort oben sind sehr markant, ne? Aber auch, ja. Aber auch ein cooles Teil, wo ich das gesehen habe. Und ich glaube, daher kommt auch meine Abneigung. Ich würde sagen, dass es diese Dinger immer billig als Nachbau gab, so fast genau dieser Schnitt, ne?
Von Miltech kopiert die genau.
Genau. Und das Problem ist halt, ich glaube, das ist nicht schlecht. Das Cordura ist nicht schlecht, aber du kriegst halt Flecktarn ganz, ganz scheiße kopiert. Also egal, ob das Helikontex ist, ich glaube, die haben auch keine Lizenz für, oder ob das eben Miltech ist, das sieht immer aus wie Scheiße. Also die Farben von den Cordura sind einfach eine Katastrophe und deswegen habe ich so eine unfassbare Abneigung, weil das dann mal irgendwann so diese Standard-Panzergrenadier, ich bin Kommando-Weste geworden ist, wo nur Idioten mit rumgelaufen sind, weil sie die für 60 Euro bei Miltech gesnappt haben. Ne?
Ja, und bei meinen Beinen sieht man das noch richtig krass, dass du halt die neuere Version ist, wo der das Flecktarn sieht richtig scheiße aus. Und die andere, die hat halt noch den schönen alten Stoff.
Ja.
Und da denkst du dann auch so, ja, Mann, das ist hübsch auf jeden
Supergeil.
Fall.
Super geil, ja klar.
Ja.
Aber spannende Entwicklung.
Warte, dann machen wir mal ganz kurz einen kleinen Sprung.
Ja, bitte.
Und zwar, auf meiner Instagram-Seite habe ich das ja schon mal gepostet, und zwar die letzte Kampfmittelweste aus dieser Multifunktionswestenreihe ist ein Nachbau dieser Jungle West quasi.
Ah, okay.
Also der genau von der von Arktis quasi in die
Richtung. Okay, okay.
Mit ein paar Features von der Mosquito. Ah, aber ansonsten, okay. Der Schnitt ist genau kopiert. Und die Teile passen sogar aneinander.
Ach geil, okay. Und das ist aber, das haben die Amis dann übernommen?
Nee, die... Die Amis haben so eine Weste quasi
nie. Ach so, nee, okay. Aber dann hol mich nochmal ab. Welche Weste ist das, die du jetzt meinst?
Die Bundeswehr-Moskito-Weste, also okay. Aus der Reihe. Also die, ja. Die Bundeswehr hat ja immer unter einem Begriff quasi geführt.
Ja.
Und ganz zum Schluss gab es nochmal so ein Set aus, bestehend aus Hüftteilen, nennt sich das, also Chestrick und Weste. Und die Weste ist quasi vom Grundschnitt her genau kopiert von der Arktis.
Ah, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich hin wollte, genau. Okay, ich meine, letzten Endes gab es ja nochmal dann, aber auch wieder aus dem Wunsch eigentlich was Gutes zu machen, bloß halt 10 Jahre zu spät, mit dem Infanterist der Zukunftssystem, dem ersten, dann eben auch diese Überwurfweste und das sage ich auch, gut gedacht, aber scheiße umgesetzt.
Die Überwurfweste ist ja also von der Form her, eine genaue Kopie der Moskitoweste.
Genau.
Ja. Außer, dass du viel mehr Material hast und allein die Grundweste Tonnen wiegt und super unbeweglich ist.
Durch dieses Pseudomolle, was natürlich nicht passt, ne? Und dann hattest du halt einfach schon das Gewicht dieses Stoffs, einfach um diese Leiterverbindung dann herzustellen und dann die Taschen da dran zu frickeln. Also das war auch, ich weiß nicht, also ich habe da selten Leute gesehen, die das wirklich getragen haben. Also wenn du im Einsatz warst und es gar nichts anderes hattest, aber...
Ja.
So, das hat sich nicht durchgesetzt. Entweder hat man die Taschen direkt an den Plattenträger gemacht, weil man sagt, nein, ich muss die Weste nicht drüber ziehen. Weil die Weste so alleine zu tragen, anstatt des Koppels, war halt dann auch schon nicht mehr cool, als es dann kam. Ne?
Ja.
Genau. Ja.
Und das richtig Geile ist, beim IDZ-System, also die einzelnen Taschen sind ja auch zum Teil identisch mit dem Moskito-System. Und die erste Moskitoweste hatte ja noch Rückentaschen.
Genau.
Und diese Rückentaschen gibt's als IDZ-Version in diesem Satz sogar mit
drin.
Genau mit der Helmhalterung genauso. Genau. Und da sprechen wir halt von der Entwicklung von wahrscheinlich 10 Jahren zwischen.
Das ist Wahnsinn, ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Aber an sich, wenn du jetzt so dran... Hattest du die IDZ-Weste mal in der Hand?
Ja, ich habe die auch ausprobiert.
Ja. Wie findest du die?
Also, wir haben die kurz wirklich mal zum Testen bekommen und ich habe sofort gesagt, ich behalte meine Kampfmittelweste. Also im Leben nicht. Also der Grundkörper war viel zu steif, viel zu viel Material und auch dafür, dass du ja die Taschen auch horizontal, vertikal anbringen kannst durch dieses X-Dingsbums. Ja, super tolles Feature, aber überhaupt nicht. Und wenn du das dann noch über die IDZ-Weste trägst, dann bist du gar nichts mehr. Also ich dachte doch erst, okay, vielleicht ist das eine coole Option, das Ding als Plattenträger zu tragen, weil wir sind hier bei im Jahr 2009, sag ich mal, wo ich die anhatte. Und da war alles schon Richtung Plattenträger. Und
genau.
Oder Schutzweste, wo du Taschen, oder die Eagle Seeras, und das war das Highlight damals.
Ja,
so,
ne? Ja.
Und dann, oh hier, wir kriegen sowas quasi. Wir können das vielleicht nutzen. Wir probieren es mal. Dann war der Schnitt scheiße und dann hast du die Taschen waren kacke und so. Also da habe ich mir gesagt, nee, dann würde ich lieber weiterhin meine Moskito tragen und die Mela SK drunter und bin damit glücklicher.
Das ist echt eigentlich wie schade, ne? Also du hast ja die Möglichkeiten, also ich hoffe, dass das dem Gladius-System nicht so geht. Das Thema hat man, glaube ich, auch schon mal. Aber dann sind wir letzten Endes damit auch durch. So. Was war noch, um nur noch mal kurz diesen Exkurs, wir haben jetzt so Großbritannien so, wir lassen Israel mal so ein bisschen raus, weil die ja immer noch so ihre Westen fahren, würde ich mal behaupten.
Genau. Also und die fahren auch immer noch das gleiche System.
Genau. Und in den USA, was sagst du jetzt aktuell, gibt's das Thema noch? Es ist ja manchmal so ein Auf und Ab. Und ich meine auch so dieses Letzte, was es noch in diesem UCP-Pattern gab, die hatten auch eher so eine Weste, so die als...
Genau, die FLC.
Genau, die FLC. Und,
also Fighting Load Carrying Equipment ist das ja. Und
ich glaube, die tragen das auch immer noch. Also Reserveeinheiten tragen das immer noch, würde ich behaupten. So.
Ja, genau. Das ist ja abgelöst worden vom TAP. Das ist ja quasi das Chestrick, was du dir an den Plattenträger machst. Aber die FLC, lustig, dass wir es gerade davon haben. Weil in meinem Unboxing kommt die allererste Version der FLC, die heißt damals noch nicht FLC, 1998 drin vor.
Ach geil, ja.
Die hat nämlich noch einen ganz anderen Schnitt.
Ja.
Also nicht ganz anders, aber der Belt ist anders.
Ja.
Und also die haben 1998 das entwickelt und das war die Weste, aber die ist ja, also da geht, das ist, würde ich eher schon sagen, so diese Tactical Load Bearing Vest, die ein bisschen weiterentwickelt wird. Du hast vorne eine ähnliche Größe des Panels und so weiter. Und du hast aber das, was du vorher bei der Tactical Load Bearing Vest, dem Belt dazu getragen hast, den hast du jetzt als Molle-Version direkt mit dran.
Okay.
Und hinten hast du auch so ein ähnliches wie so ein Haarsystem. Mhm.
Also wenn ich sehe, ich finde es unfassbar hässlich. Wie findest du es ästhetisch?
Auf jeden Fall hässlich.
Ist also, echt so, ne?
Die einzigen, die diesmal besser gemacht haben, waren Paraclet. Mhm. Die haben sich das System quasi kopiert.
Ja.
Und die haben aber den Rückenmodular gemacht, dass du da eine Rückenplatte drauf machen kannst, wo du quasi auch den Rücken als Weste
nutzen kannst. Das ist ja auch ganz beliebt, dass man da eben nochmal so den Camelback drauf macht oder ähnliches.
Genau, oder sowas in der Richtung.
Genau.
Also, dass du da bei einer normalen Weste, was wir als Europäer als Weste ansehen, hast du ja so einen geschlossenen Rücken mehr oder ein Netz, auch wenn da nichts modular drankommen kann oder so. Aber du hast ja schon, das gibt dir auch ganz anderen Halt als die FLC.
Ja, na klar.
Also die funktioniert auf jeden Fall und die ist ja Ewigkeiten genutzt worden. Mhm. Also wie gesagt, 98 gab es da diese ersten Version und die ist ja noch in verschiedenen Versionen Woodland produziert worden, Dreifarbtan und später noch in UCP.
UCP
Multicam hat es nicht mehr geschafft, glaube ich. Aber
ja. Um das Thema abzuschließen, würde ich noch deine Meinung gerne hören zu der schwedischen Strykvest. Hast du die schon mal gesehen? Oder
ja, habe ich auch schon mal in der Hand gehabt.
Mhm.
Finde ich auch ein cooles, was heißt cooles Design? Das Design ist relativ alt, aber es ist ein bewährtes Design. Also das ist eine Weste, die auf jeden Fall funktioniert, wo ich sagen kann, die kann sich, je nachdem, welche Truppengattung du bist, jeder irgendwie zurechtbauen.
Ja,
mit, auch vor allem mit den Taschen, die dabei sind. Also das dürfen wir jetzt nicht aus dem Auge lassen. Also es geht nicht nur um den Grundschnitt der Weste, aber du hast Möglichkeiten. Du hast sehr viele Möglichkeiten. Gut, das Problem mit dem Stoff,
dass der ja nicht flammfest ist und so.
Genau, das bei dir ganz einfach. Das ist ja was anderes, aber die Grundidee, das als Standardweste einzuführen, finde ich gut.
Also ich habe die ja und muss halt sagen, also du kannst die als Koppeltragesystem nutzen, du kannst die als Weste nutzen, du kannst da draußen Chestrack bauen letzten Endes, indem du ein paar Module rausnimmst. Ich finde halt das System sehr komplex. Also ich stehe dann davor wie die Sau vom Oberg, ne, so Alter, weil das halt nicht irgendwie Klett und Clip ist, sondern irgendwie mit T-Verbindungsträgern funktioniert. Aber ich habe tatsächlich jetzt schon bei dem einen oder anderen Kameraden das gesehen, die das bei Übungen getragen haben. Und die kommen damit klar. Deswegen, das ist nochmal ein schöner Weg, so könnte man es machen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt beim Plattenträger letzten Endes, so das ist aktuell up-to-date. Jetzt ist die Frage, ob sich die Weste als so ein Teil, was man über einem Plattenträger trägt, durchsetzt oder nicht durchsetzt, ob das wiederkommt in irgendeiner Art und Weise, ob das immer ein Notbehelf sein wird. Was denkst du, was ist deine Vorhersage? Wird es langsam aussterben oder wird es irgendwie, wie es Koppeltrage gestellt hat, ja auch das hält sich ja unfassbar lange.
Ja, also die Weste war nie weg, weil es gab parallel immer Länder, die eine Westenform halt sowieso genutzt haben.
Ja.
Und wenn es darum geht, wieder viele Menschen auszurüsten, ist die Weste auf jeden Fall da. Also wir sehen es am aktuellen Beispiel, wie das Koppeltragesystem.
Ja.
Und wenn das Koppeltragesystem seine Daseinsberechtigung hat, hat es die Weste sowieso,
100%.
Weil die Weste oftmals ein landesspezifisches Ding ist. So, ne? Ja. Weil wir gucken uns nochmal kurz wenn wir jetzt auf die Bundeswehr-Moskito-Weste, KSK-Weste quasi gehen, was haben wir für einen Rucksack? Wir haben einen Rucksack, der dann mit dem Berghaus 110 Liter zur damaligen Zeit nicht kompatibel ist mit einem Koppelsystem
wirklich. Ja.
Mit der Weste ist er aber, weil die Weste dafür vorgesehen ist, mit dem Rucksack getragen zu werden und auch den Beckengurt nutzen zu können. So, also, und die Weste, da kriegst du halt auch extrem viel rein. Und das ist nicht weg. Also, also man sieht es weniger, weil es cool ist, Plattenträger zu tragen.
Klar.
Weil es gerade, also braucht man sich ja nichts vormachen. Das sagen wir, glaube ich, in jedem Podcast. Du siehst natürlich die coolen Dudes, die ihren Plattenträger anhaben, vorne drei Magazintaschen, an der Seite die Snooze-Dosenpackung und ein geiles Holster und dabei schwarze Turnschuhe.
Genau.
So. Und du willst auch so aussehen.
Genau.
Du willst eigentlich auch so aussehen, obwohl du aber weiß ich nicht, die Panzerabteilung abhalten sollst, genau, die auf deine Schützenstellung vorfahren
genau, soll. Richtig. Oder dich halt wirklich lange liegend verteidigen musst und irgendwann sind halt drei Magazine einfach mal weg. So. Genau. Du brauchst deinen Klappspann, den du, habe ich vergessen, weil der passt ja nicht an meinen Plattenträger, ne? Ja,
genau. Sieht nicht cool aus, wenn ich da so eine Tasche dran habe.
Genau, genau.
Und also das ist wie immer, wie bei jedem Ausrüstungsteil, das ist immer, dass das ganz viel Mode ist, ja, und die Person sich in der Regel zu wenig den Kopf macht, ob das wirklich auch Sinn macht für meine Verwendung. Ja. Es sieht cool aus für das Instagram-Foto, aber in so einer Kampfmittelweste, die ich mal über, wenn, also wenn ich jetzt die neue IDZ MOBAS, wie auch immer, habe ich jetzt noch nicht angehabt, die Weste, die macht aber auch den Eindruck, dass ich da auch gepflegt noch eine Kampfmittelweste drüber ziehen könnte.
Ja.
Da müssen wir halt nur gucken, wie gut ist die geschnitten und wie heftig trägt die auf. Ja. Weil der andere Punkt, der noch dazu kommt, ist, wie bewegen wir uns natürlich wieder. Es macht in vielen Fällen dann schon Sinn, eher einen Plattenträger zu tragen, wenn ich im Fahrzeug sitze. Ich weiß nicht, gerade geschützte Fahrzeuge, Dingo, TPZ, auch mal da hinten, da ist wenig Platz drin. Da ist so ein Ding für mal eben was machen ganz cool, aber vielleicht ist es dann auch noch ganz cool, wenn man was hat, was man vielleicht dazu kombinieren kann.
Genau.
Eine Weste oder ein Beltkit.
Sehr schön. Ja. Ich glaube, damit haben wir die Weste tot gequatscht. Nee, wir haben sie wieder zum Leben gequatscht, so wie es immer ist. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Das war geil. Wieder ein guter Ritt. Ich dachte so, oh Gott, ey, wir kriegen da nur eine halbe Stunde voll und jetzt sind wir schon wieder bei zweimal eine Dreiviertelstunde, ne? Also.
Ja, ich habe schon wieder davor so viel Angst gehabt. Ich dachte, das wird schon wieder nichts. Wir müssen wahrscheinlich zwei Teile machen.
Nee, das ist schon, ich glaube, wir haben den Ritt ganz gut gemacht. Deswegen sage ich an euch da draußen, die ihr zugehört habt, ach ja, ich muss jetzt noch meine Frau erwähnen. Hallo, mein Engel, ich liebe dich.
Ich grüße auch meine Frau, sie wollte auch gegrüßt werden, also ich grüße dich auch. Und alles, was ich auch hier in die Kamera gehalten habe, habe ich geschenkt bekommen oder hat unter 20 Euro gekostet.
schön, aber das ist gut, dass wir das jetzt ganz zum Ende machen. Vielen, vielen Dank erstmal an dich über deine Expertise, das macht immer einen Riesenspaß. Danke an euch hier draußen, die jetzt wirklich durchgehalten haben bis hierher. So, jetzt seid auch wieder wach. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch den YouTube-Kanal von Nico an, wenn ihr noch nicht da wart, und lasst ein Abi da, könnt ihr auch da lassen, aber im Wesentlichen lasst ihr ein Abo da. Macht die Glocke an, kommentiert da fleißig, guckt euch das an. Guckt natürlich auch beim Robert Plotzenhotz vorbei, guckt bei uns auf dem Kanal vorbei. Und ich freue mich, wenn wir demnächst ein Video machen, wo wir alle drei oder alle vier dann mit dabei sind. Da würde ich mich sehr freuen. Dann bevor ich rausleite, möchtest du noch was sagen, Nico?
Ihr habt es mitgekriegt, ich habe öfter mal irgendwas in die Kamera gehalten. Wer möchte, dass das irgendwie mal in einem Video vorgestellt wird, haut einen Kommentar drunter oder so, dann kann ich das nochmal berücksichtigen und werde das in meine Planung mit einfließen lassen, dass wir das vielleicht noch ein bisschen angewärmt auf den Tisch kriegen und jeder noch weiß, worum es geht.
Sehr gut, so machen wir das. Dann sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bleibt prepared. Ciao.
Ciao.